Ich bin immer erstmal ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, schnell ein Urteil zu fällen. Im Moment ist es sehr schwarz-weiß und das entwickelt sich immer mehr dahin, wo man denkt so, Moment, wir leben in einem großen Grau oder meinetwegen auch bunt. Also ich habe das Gefühl, dass die Nicht-Differenzierung das Problem ist. Dass man sagen muss, okay, ich kann das gut finden und das nicht so gut, deshalb bin ich aber nicht gleich das. Da habe ich auch das Gefühl, dass das so ein bisschen erzwungen wird quasi durch eben dann die Schelte, die man bekommt, wenn man bestimmte Probleme vielleicht auch nur anspricht oder mal zumindest zur Diskussion stellt, dass man dann gleich, ja, dann kannst du ja gleich einen Aluhut aufsetzen.
Hallo ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge von Road to Glory. Wie schön, dass ihr bei meinem Promi-Talk wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist Sascha und der zählt seit mehr als 25 Jahren zu den erfolgreichsten Musikstars Deutschlands. Hits wie If You Believe oder I Feel Lonely kennt ihr sicherlich auch, denn diese Songs sind bis heute absolute Ohrwürmer. Aber auch mit Bandprojekten wie Dick Brave and the Backbeats oder Alive and Swinging räumte der gebürtige Söster in der Vergangenheit ordentlich ab. Im Vorfeld zu dieser Produktion kam ich ein wenig ins Schwitzen, denn zweimal musste Sascha fest angesetzte Aufzeichnungstermine last minute wieder absagen. Ziemlicher Mist, aber das geschah auch aus Gründen, die ich bestens nachvollziehen und ihm deshalb auch nicht wirklich böse sein konnte. Beim dritten Anlauf hat's dann tatsächlich geklappt und was soll ich sagen, auch meine zweite Podcast-Begegnung mit ihm war ein großes Vergnügen. Sascha erzählt von seiner Jugend ohne Vater, seinem Leben als Papa sowie von seinen Erfahrungen mit Burnout und depressiven Verstimmung. Wir sprechen über seine Liebe zu Swing und Big Band Musik, die auch auf seinem neuen Album This Is My Time, This Is My Life mehr als deutlich durchdringt, Momente, in denen er zum Menschenfeind werden kann, Fitnesstipps für junge Papas über 50 und über das Leben in einer immer gereizteren und streitlustigeren Gesellschaft im Zeitalter von Vogue und Cancel Culture. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Sascha.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Lieber Sascha, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Hallo, freue mich sehr.
Wie viel Stunden Schlaf brauchst du, um morgens fit zu sein und zu sagen, jo, lüpp bei mir?
Oh, Schlaf ist ja so eine Sache, ne?
Gerade als junger Papa.
Als junger Papa. Also jetzt so langsam gruft es sich so ein. Also und jetzt ist es so, das Schreckliche ist, dass unser Sohn jetzt eigentlich super gut durchschläft und auch sehr lange gerne
immerhin
schläft.
Immerhin jetzt
und
schon, so. Ist und dann auch nicht mal fünf, ne? Vier Jahre ist er,
ne? Bei fünf. Und die beiden Eltern so ab 35 so irgendwie auf der Matte
es
stehen.
Ist, man so. Ist so konditioniert jetzt,
ne? Ist irgendwie konditioniert, aber es ist nicht schön. Also ich bin totaler Morgenmuffel und brauche morgens, egal wann ich aufstehe, so 2 Stunden muss man mir geben, bevor ich so in den Tag dann reinrutschen kann.
Kenne ich von mir. Also ich bin ein totaler grumpy old man morgens und bitte nicht unter, mein Mann ist genau das Gegenmodell, der hüpft aus dem Bett und flötet mich schon voll. Ich sage, ich hasse dich, halt
die Fresse. Die ist sofort zack da.
Sofort, ja, bewundern mich immer schlafen. Ne?
Ich stelle mich immer schlafen.
Schatz, bist du schon wach?
Nein, sie hat schon, natürlich weiß sie es schon längst. Sie lässt mich auch.
Herrlich.
Was ich ganz hervorragend finde. Aber so ein bisschen ist immer so, es ist so ein kleiner Knackpunkt immer, weil ich kann noch nicht, ich kann ja noch mal hinlegen.
Ach, du bist mir noch sympathischer nach dieser Ansage, aber wie gesagt, same here. Was ist für dich die wichtigste Mahlzeit des Tages? Wir alle kennen das ja, es gibt ja auch mal Momente, wo wir einfach ein Frühstück ausfallen lassen müssen oder wo ein Abendessen null einzuplanen ist. Aber gibt es eine Zeit, wo du sagst, oh, da brauche ich jetzt wirklich was? Oder kannst du dich da auch einstellen, je nach Tagesform und Laune?
Ich bin nicht so
der
Frühstücker, also ich brauche nicht, weil ich halt eben auch so lange brauche, bis ich wach bin. Ich brauche so meine 2, 3 Kaffee und so, ne? Und dann bin ich irgendwann da. Und jetzt machen wir auch immer, meine Frau und ich gehen ja, also wenn wir zu Hause sind, dann gehen wir jeden Morgen unsere Runde. Also ich würde es jetzt nicht Joggen nennen, aber schnelles Gehen, so meinem Alter.
Ja, du war ja in deinem Alter. Da, ja.
Sie schränkt sich da auch sehr ein, meinetwegen, weil sie läuft eigentlich so. Ne? Und wenn ich nicht da bin, dann joggt sie halt, aber wir gehen dann halt länger.
Also das nennt man ja Powerwalking.
Powerwalking. Das klingt auf jeden Fall besser als Spazierengehen. Nein, es ist schon ein bisschen strammer und so. Ja. Und dann muss ich nichts essen. Also ich muss dann nichts essen. Dann danach vielleicht, aber so die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, also wir gehen super gerne essen. Wir gehen sehr gerne essen, wir kochen sehr gerne, wir grillen sehr gerne und ich mag auch gerne frühes Abendessen. Also ich mag so gerne so ein, also wenn wir mal so gehen, wir holen unseren Sohn von der Kita, so ein normaler Tag, machen dann noch was Cooles mit ihm und dann gehen wir irgendwie frühes Essen.
Das ist ja auch ganz gesund, frühes Essen, ne? Das weißt ja, ne? Wenn man das schwer im Magen noch hat, spätabends hat man meistens schlechte Träume, es rumpelt.
Aber ich habe trotzdem.
Es kommt ja aber an. Essen, da denke ich dann auch gleich an Fitness und dass man natürlich, wenn man älter wird, wir beide sind ja ein Team, wir sind der Club über 50, wo wir natürlich beide uns super gehalten haben, ja, dass man da mehr auf die Ernährung achten muss. So, und jetzt kommt natürlich zu Beginn gleich ein großes Klatschthema, mein Lieber, weil im Mai gab es ja eine große Geschichte, Sascha, so fit wie lange nicht mehr, tolle Fotos von vom Strand,
einmal einen Bauch rein, ne?
Und Sri Lanka. Und na, aber du hast dann ja gesagt, doch, du hast schon was getan. Du hast ein bisschen mehr Gas gegeben, ein bisschen an der Ernährung geschraubt. Gemeine Frage, ist jetzt auch Ende August noch der Buddy so, wie er im Mai war? Nee, oder
besser.
Ist das sogar besser noch?
Besser noch.
Ich mache
nichts unter Zwang. Ich mache nicht mehr. Nee. Weil ich habe keinen Bock mehr drauf.
Du hast ja auch so wahnsinnig viel Sport früher gemacht.
Ich habe das ständig gemacht. Und da war es auch völlig egal, weil ich war immer in Shape und so. Da war man ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und so. Und dann so diese Corona-Zeit. Und dieses, die einen haben sich da total ins Zeug gelegt und fahren Fahrrad hier
bescheuert
und sind durchgedreht
und haben
am Sport und so.
Bodytraining da vor der
Frau und ich waren eher so ein bisschen so, oh, noch ein Beinchen lieber und so.
Also die Schoki-Rotwein-Fraktion.
Und da ging es natürlich, irgendwann ging es nicht mehr. Also ich habe mich für die Tour letztes Jahr noch fit gemacht und ich mache mich immer so für so bestimmte Events, mache ich mich dann fit. Ich weiß, es steht ein Videodreh an oder ich weiß, es singst und so und dann hungere ich mich auch so runter und so und das ist ja überhaupt nicht gesund, sondern mache ich dann...
Also du machst dann wirklich, du skippst dann Mahlzeiten oder du... stellst du dann deine Ernährung komplett um?
Ich stelle das dann um, ich mache dann, wie jetzt zum Beispiel zur Zeit, also kaum Kohlenhydrate und einfach versuchen, weniger Fleisch zu essen. So, das sind die beiden Sachen. Und Zucker.
Wir beide lieben, glaube ich, auch das schöne Gläschen Wein. Also gerade wenn ich im
Ja, aber bin, das darauf möchte ich nicht so gerne verzichten. Okay, deshalb verzichte ich lieber auf andere Sachen. Deshalb verzichte ich auf Nudeln.
Okay.
So, und das ist natürlich echt hart. Gestern waren wir bei einem fantastischen Italiener hier in Hamburg essen. Und nur so, und man sieht so überall so, oh, die Trüffelpasta. Oh, und denkt so, oh, nein, wir essen den Fisch.
Aber was natürlich auch viele da draußen interessiert, wenn man junger Papa ist, klar, der Otto ist jetzt schon aus dem Gröbsten raus, er wird dieses Jahr 5, aber ist es da nicht besonders schwer, sich auch dann diese innere Disziplin auch einzureden, dass man sagt, komm, jetzt Hintern hoch und du machst jetzt deinen Workout und du verzichtest auf das, weil man hat ja auch sehr viele Energien, die man dem Nachwuchs dann schenkt und das ist ja ne, im positiven Sinne auch, die Energie fließt ja auch in den Nachwuchs rein, also man ist ja manchmal auch platt. Wie macht man das dann? Weil ja viele Väter sagen, Sascha, verrat uns,
es kommt jetzt erst. Seitdem Otto schläft vernünftig und jetzt auch, was ich am Anfang gesagt habe, klar, das ist manchmal so in Phasen, wenn viel Stress ist und so, dann wacht man früh auf, hat so ein bisschen, nicht Panikattacken, aber so ist so ein bisschen so in der Region, denkt so, hoffentlich wird das alles und so. Aber in den ersten so zwei, drei Jahren, da war keine Energie mehr übrig. Also ich hatte keine.
Ist so, ne? Also da war
ich konnte
auch gar nicht dran
noch
zu denken.
Früher aufstehen.
Anfang, das entzieht ja auch. Also weil es ist was Wunderbares, Papa zu sein und Mama, aber es ist wahnsinnig anstrengend, hört man ja von allen Leuten. Also es ist nichts Schlimmes. Das haben ja Milliarden Menschen vor uns schon gemacht, aber trotzdem, es ist einfach eine Sache, die einen auch platt macht. Ne?
Dann sind wir auch sehr spät Eltern geworden. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Und dann kommen so mehrere Faktoren aufeinander und so. Und dann ist man auch einfach ein bisschen überfordert auch erstmal von der Situation, weil wir die noch nicht kannten und mussten uns natürlich auch daran erstmal gewöhnen und so und auch den, was die Energie angeht, was den energetischen Haushalt angeht und so, muss man sich ja erstmal so ein bisschen eingrooven und jetzt sind wir da echt auf einem sehr guten Weg.
Aber würdest du denn auch sagen, dass es vielleicht für dich sogar ein Plus ist, dass du eben schon als Teenager, als junger Mann und auch eigentlich immer viel Sport gemacht hast, dass der Körper erinnert sich ja auch, ne? Und das ist, man hört immer was von...
Leute, die hassen mich.
Dieses genetische Gedächtnis und dass auch der Metabolismus anders tickt. Und ich sag nur, du warst leidenschaftlicher Breakdancer, du warst da eine Geheimwaffe. Das sind, glaube ich, Dinge, die dir zugutekommen. Aber das ist, würdest du sagen, ne? Das ist schon dann auch ein...
Ja, aber immer nur so drei Monate. Ich habe so verschiedene Sport... Aber ich war 3 Monate Gewichtheber. Ja, dann wurde es mir zu langweilig. Aber ich habe immer sehr viel Sport gemacht. Ja. Und ich habe gute Genetik. Mein Vater war Boxer, fast Profi, also Amateurboxer. Meine Familie mütterlicherseits, Schausteller, die alle hart anpacken und so. Die waren alle so...
Körperliche Menschen.
Mhm. Und viele Freunde hassen mich dafür. Weil ich kann dann irgendwie so...
Du brauchst nur eine Hantel angucken.
In ein paar Wochen ist dann, wenn ich Hantel angucken, dann gibt's sofort...
Ja, aber du, wir mitleiden liebenswertes Wesen.
Ganz schlimm, oder?
Das ist ganz schlimm. Wir müssen jetzt alle mal für Sascha spenden.
Es ist auch ein bisschen, es ist auch manchmal, also es ist auch ein Fluch, ein bisschen. Weil, nein, weil ich sofort, ich sehe sofort aus wie Tim Wiese.
Willst du meine Frau anmachen? Ja,
ich bin sofort so, das ist alles sofort so doll.
Ja, mein Gott, Sascha, gibt Schlimmeres, finde ich, gibt Schlimmeres. Hast du denn final, um dieses klatschige Thema abzuschließen, vielleicht noch 3 Tipps für alle über 50 Väter, die ihren Dead Body so ein bisschen in Shape bekommen wollen? Weil da gibt's, ich glaube, da gibt's 10.000 verschiedene Tipps, aber klar, Genetik ist das eine.
Ja, man muss natürlich
den Hintern in der Hose haben, du musst eben auch die Disziplin haben.
Den Schweinehund überwinden, das ist ja der Klassiker, da muss man erstmal hinkommen und das ist nicht mit einmal getan. So.
Aber würdest du sagen, Ernährung wichtiger ist als das Workout? Das schon, ne?
Ja, nee, ich glaube, die Kombination. Also wenn ich nicht, also mit der Ernährung ist natürlich, also man muss versuchen, sich gesund zu ernähren. Das ist einfach so, gesünder. So,
aber nicht total kastein, das hast du ja schon gesagt.
Nein, das wäre ein Fehler, weil dann fliegt man ja irgendwann wieder zurück und dann fängt man an, sich zu belohnen und so, ne? Und wenn man gar nicht das Gefühl hat, ich muss mich jetzt belohnen, weil ich habe das ja alles, was ich will. Es gibt also unfassbar leckere Sachen, die man irgendwie auch ohne jetzt, wenn man, je nachdem, was man für ein Typ ist. Also man muss ja gucken, man kann sich zum Beispiel, man kann ja auch sein Blut mal checken lassen. Du, das habe ich auch machen lassen. Was passt für dich und was nicht? Es gibt Menschen, die können wunderbar so viel Nudeln essen, wie sie wollen und würden nie zunehmen. Und es gibt halt die Leute wie mich, die essen ein Stück Brot und haben das Gefühl, es ist schon wieder so. Und bei mir funktioniert das und darauf kann ich sehr gut verzichten. Man muss ja auch wissen, worauf kann ich am ehesten verzichten? Was würde mir fehlen? Und wenn man sagt, ich möchte nicht auf Zucker verzichten, ja, dann muss man irgendwo anders dann, wenn man dieses Ziel hat, sich wieder in Form zu bringen und einfach auch grundsätzlich. Aber für mich war es ja vornehmlich das Ziel, auf lange Sicht alles ein bisschen besser zu machen. Und es war gar nicht so wichtig für mich, dass ich jetzt innerhalb von ein paar Wochen irgendwie 5, 6 oder 10 Kilo verliere, sondern es war mir wichtig, dass ich über eine Strecke von, jetzt sagen wir mal, 1 Jahr, 2 Jahren den ganzen Metabolismus ein bisschen umschraube, damit ich dann irgendwann in so eine Region komme, wo mir das alles nicht mehr schwerfällt.
Genau so ist es. Aber was ich rausgeben kann, ist, dass man einfach versuchen muss, so diese Routine zu verinnerlichen, weil wenn sich der Körper erstmal an den Sport gewöhnt hat und auch der Organismus an verschiedene Ernährungstricks oder auch Rituale, zum Beispiel, ich lasse eigentlich immer das Frühstück ausfallen und das war vorher ein Kampf. Jetzt ist es für mich völlig normal. Also ich habe noch nichts gegessen und habe keinen Hunger. Ja. Also ich werde erst nach dem Interview dann was essen. Und viele sagen, wie machst du denn das? Ich würde klar, zu Beginn ist es schwer, aber der Körper stellt sich total gut drauf ein. Und das ist auch nicht, dass man sich kasteit. Klar, du musst
und
was
man
trinken.
Muss wissen,
ne, Wasser.
Und man muss wissen, was man für ein Typ ist. Es gibt ja auch die Typen, die müssen frühstücken. Also wenn meine Frau nicht frühstückt, dann ist Energielevel, weil die hat von Haus aus schon so einen hohen Puls, möchte ich mal sagen.
Ehrlich.
Und die braucht was. So, und ich kann bis, kann locker mit Sport, mit allem drum und dran, locker bis 2 muss ich nichts essen.
Ist schon eine coole Sache, finde ich. Sascha, du hast ein neues Album am Start. This is my time, this is my life. Und das ist ein Mix aus 5 Neukompositionen, also Eigenkompositionen. Du hast auch von deinen größten Hits neue Versionen eingespielt in einem sehr coolen Swing-Big-Band-Sound. Aber auch sehr viele 80er-Jahre-Klassiker, nicht nur. Es gibt auch einen Song von Pink, den du coverst mit Barbara Schöneberger. Da komme ich natürlich auch noch drauf zu sprechen, ehrlich. Woher kommt diese große Liebe zu dem Big Band Swing Sound? Weil das zieht sich ja wie so ein roter Faden, auch durch dein Leben. Und ich sag nur Dick Brave. Und nur bei Dick Brave ist es nicht, entschuldige bitte, Alive in Swing. Das war natürlich ein anderer Sound, völlig falsch, Alive in Swing, das war dieser Big Band Sound. Aber das ist ja schon immer eine Leidenschaft gewesen.
Es war auch schon als Kind Leidenschaft und meine Eltern hatten so einen Plattenschrank, da waren vielleicht, würde man sagen, so 200 Alben drin. Noch Vinyl, ne? Was für eine tolle Zeit. Ich habe jetzt wieder einen Plattenspieler, meine Frau.
Du, was kommt ja wieder.
Es kommt wieder. Wir haben
Vinyl ist jedes Jahr plus, ich glaube, es wären schon wieder sensationelle 4-5 Millionen, was natürlich ein Witz ist verglichen zu früher, aber immerhin, es wären ein paar Millionen Tonträger auf Vinyl.
Ich liebe dieses, aber das ist auch Nostalgie und so, klar, und diese Platte aufzulegen und das hatten wir hatten ja kein Geld, aber meine Eltern hatten so eine bestimmte Plattensammlung und da war halt alles Mögliche drin. Das war von Julio Iglesias über Udo Jürgens, Reinhard May bis bis zu Frank Sinatra und Dean Martin und so. Und die habe ich natürlich schon sehr früh gehört und vergöttert. Und
Nachtigall, ich höre dir Trapsen, das ist natürlich dann schon auch, ne?
Und für mich war immer dieses Ding so, ich war jetzt schon ein paar Mal in Las Vegas und habe da auch Shows gesehen. Und wenn man da sich Shows anguckt, dann ist das einfach, dann glitzert das alles, dann ist da Glamour, dann ist das immer die große Show, auch wenn sie klein ist. Also manchmal sind es ja nur in Sälen, wo so 200-300 Leute sitzen, aber da tritt dann Tom Jones auf und man denkt so, wow. Und das ist immer irgendwie...
Können es einfach, sie haben das mit der DNA irgendwie mitbekommen.
Und das war schon immer mein Ding, irgendwann werde ich mir mal hoffentlich das gönnen können und so eine Show machen. Und jetzt habe ich das Album gemacht und dazu gibt's die passende Show, ganz bescheiden über mein Leben.
Aber da kann ich nochmal ergänzen, es ist ja so eine Art Co-Produktion von verschiedenen Projekten, weil du hast ja letztes Jahr deine Biografie veröffentlicht, dann hast du ja auch schon letztes Jahr eine Live-Show gemacht, wo du ja auch eine Art Conferencier warst, wo du auch schon Songs performt hast. Jetzt schließt sich da so ein bisschen auch der Kreis, dass jetzt noch so ein Album kommt. Es hört ja irgendwie alles zusammen. Es geht
genau,
um dein Leben.
Das sollte eigentlich alles letztes Jahr auch kommen.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Album ist verschoben worden, ne?
Das Album ist verschoben worden, weil ich den Sachen halt. Das ist alles verschoben worden, auch durch die Zeit davor. Ja. Und das ist so ein bisschen wie Voldemort, wir sagen den Namen nicht mehr.
Also es gab ein paar Befindlichkeiten,
die Corona-Zeit und so, das hat dadurch natürlich alles, die habe ich ja mit Thomas Hermanns geschrieben, noch vor Corona haben wir das angefangen. Und dann kam natürlich dann die Idee, wenn wir das machen, dann kam zeitgleich ungefähr die Autobiografie, weil das hat sich natürlich extrem gut ergänzt, weil man beim Schreiben der Autobiografie natürlich super geiles Material für die Show finden konnte und umgekehrt. Und dann zeitgleich auch irgendwann dann angefangen das Album und so, und dann hat sich das natürlich immer wieder verschoben. Man konnte ja nicht so arbeiten, wie man es eigentlich gewohnt war. Und ist aber auch nicht so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, als wir letztes Jahr dann die Show gespielt haben im Dezember, nee, da fehlt noch was. Eigentlich wäre das Album dann... hätte das Album kurz später rauskommen können. Aber dann habe ich gemerkt, nee, da fehlen noch ein paar Sachen aus der Show, die müssen da noch rein.
Es gibt ja auch eine Deluxe-Version, wo auch Live-Ausschnitte, also
genau.
Richtig, nicht
ja, Live-Ausschnitte,
das ist ein kompletter Live-Schnitt der Show. Ne? Mhm. Das ist natürlich cool, das ist dann die besondere Version. Ne?
Genau.
Weil es gibt ja Doppel-CDs, das ist ja alles so traurig. Nein,
Die Deluxe-Edition, ja, aber wir haben auch eine Vinyl.
Deswegen finde ich es eben so toll mit Vinyl, weil das ist auch ein Thema für sich, dass ja dieses Feiern von Musik, man macht das auf und es ist ein Konzeptalbum. Es ist ja heute alles nur noch so Skip und die Leute sind ja völlig entwöhnt, ein Album mal im Ganzen zu hören.
Ja, ich bin auch sehr stolz drauf, weil es ist ein richtiges Album. Ja. Ich merke gerade, ich gucke immer in die Kamera, weil die sah so komisch, die steht so schräg, dass ich immer so...
Kannst doch nicht. Freundspieler. Hallo. Wenn du sie mal direkt anguckst.
Und das ist ja schon, also es ist ein, man kann sagen Konzeptalbum, weil es zu einem bestimmten Konzept gehört. Ich habe dann auch da ganz bescheiden gedacht, so wenn ich schon 50 werde, dann feiere ich diesen Geburtstag auch sehr ausgiebig.
Das sei dir von Herzen gegönnt. Jetzt ist ja, wir haben ja uns getroffen, da warst du noch nicht 50, also ne, wie die Zeit vergeht, jetzt bist du schon etwas über 50. Aber
jetzt ist auch nur noch 50. Also jetzt habe ich mir geschworen, jetzt nur noch 50. Bis ich 60 werde, bin ich 50.
Aber nochmal Thema Show, Las Vegas, Entertainer. Das ist tatsächlich auch so, dass du schon auch als Junge, als Teenager diesen Traum hattest von der großen Showtreppe, so der Auftritt, weil du Peter Frankenfeld, Peter Alexander so geil fandst, auch schon als Kind.
Die ganze Showmaster, ich habe ja, da gab es im Fernsehen auch so Auftritte von Frank Sinatra, Dean Martin und so, sowas konnte man sehen. Elvis gehört da auch dazu, Las Vegas. Tom Jones ist Las Vegas, Barbara Streisand ist Las Vegas und so. Das ist alles diese große Bühne, diese Auftritte, diese Singen und so. Und dann hat man einen Anzug an oder ein Smoking und dann geht man schon ganz anders. Und
am besten
ich habe ein Tanzen gelernt dafür. Ja. Also ich bin ein, glaube ich, begabter Disco-Tänzer und so. Aber ich habe nie Choreos gemacht oder so. Und dann habe ich für die Show, Choreos gelernt mit den Tänzerinnen und Tänzern und so. Und das ist richtig, das hat so Bock gemacht. Ja. Ich wollte immer diese Showtreppe runter. Und bei Live and Swinging haben das ja dann zu dritt oder zu viert dann auch schon gemacht. Und habe ich mir gedacht, irgendwann möchte ich derjenige sein, der auch an mich selber an, also nicht mich selber an, aber runterkommt. Und ich erzähle aus meinem Leben, ich erzähle Geschichten. Und früher haben sie immer gesagt, da war ich in Köln, wenn ich zu lange geredet habe, während eines Konzerts, laber nicht, sing! Und dann dachte ich, nee, jetzt mache ich das mal richtig. Und dann hat das Hand und Fuß.
Ich habe ja schon anmoderiert, du hast auch ein paar neue Versionen von 80er Jahre Perlen wie I Wanna Dance With Somebody, The Power of Love, Never Gonna Give You Up. Das alles in einer komplett neuen Version. Ich finde es sehr cool, weil das den Songs eine ganz andere Vibe auch verleiht. Aber woher kommt das, dass du doch sehr viel 80er-Songs da drauf ist? Ist das so dein Jahrzehnt? Weil ich meine, eigentlich bist du ja ein Kind der 90er. Na, wobei, nee, 80er warst du ja Teenager.
Ja, ich bin 72 geboren, ja, eigentlich also schon eigentlich schon 70er, Zeit, ne? 80er.
Also, nochmal, es gibt auch den Song von Pink, den du coverst mit Barbara Schöneberger zusammen, aber es sind sehr viel 80er.
Warum? Sehr viel 80er. Warum? Ja, da bin ich aufgewachsen. Also die meisten, ich glaube, die Stationen, das sind ja alles so ein bisschen Stationen aus meinem Leben auch, ne? Und ich wollte jetzt nicht irgendwelche random Songs und so, ja, man kann auch nicht alles machen, nein, weil das alles erlaubt ist und so. Also sonst, da fehlt natürlich Prince und so, das ist klar, einer meiner größten Helden, aber da, das kann man nicht so einfach, da gibt's dann Freigaben nicht und so. Aber das ist so juristischer Kram. Da ich habe das dann einfach gemacht und ich habe in der Show zum Beispiel ist auch, ist eine kleine Rick Astley Parodie drin.
Geil.
So, und machst Rick Astley, da mache ich die Moves, die Daumen hoch, das ist die Daumen hoch und so. Und ich fand Rick Astley immer, man durfte das damals nicht sagen, weil dann war man als Junge uncool, aber ich fand Rick Astley cool. Ich war totaler Popper, ich hatte die Frisur, und dann habe ich in der Mangelung an Kohle natürlich, der hatte natürlich die schicken Sachen aus England an und so, und dann in der Mangelung an Kohle bin ich zu C&A gegangen und habe mir dann so komplett, da gab's so komplett Outfits an einem Bügel. Das war dann
das Paket
mit den Zeitungsprints drauf. Geil. Und die Buntfaltenhose dazu, da war schon der Gürtel drin und sogar Schuhe. Es war sogar Schuhe dabei.
Was hat das gekostet damals?
30
Mark. Ja, gut, ja. Das war natürlich auch ein bisschen mehr wert. Ne?
Die gute, und damit bin ich dann in die Disco und habe dann Rick Astley gemacht. So
mit den und bei die Mädels fanden es wahrscheinlich toll und die Jungs haben dich eher so angeguckt. Oh,
vielleicht fanden sie es auch albern. Ja, vielleicht fanden sie es auch albern, aber das war mir egal. Ich habe das abgefeiert. Und ansonsten, wenn ich, es ist auch zum Beispiel Pearl Jam dabei, Alive, mein Liebling, mein Awakening Song. Ja. Also da habe ich, den habe ich dann irgendwann mal nachts auf MTV gesehen, um 4 Uhr morgens betrunken, kam ich nach Hause und habe wie so oft dann den Fernseher noch angemacht und es lief immer MTV. Und da kam dann der Song von Pearl Jam und da wusste ich, da bin ich dann am nächsten Tag in den Proberaum gegangen zu meiner Band und habe gesagt so, das möchte ich machen. Sowas möchte ich machen. Und das war immer so Sachen, Power of Love. Power of Love von Huey Lewis and the News war der Song aus als ich das erste Mal zu einer Band in den Proberaum gegangen bin, um vorzusingen. So, da habe ich dann da gestanden und dann hatten die alle so Lieder, so die kannte ich nicht oder mochte ich nicht und das war mir zu rockig, obwohl es gar nicht so Rock war, aber es war mir zu rockig und dann hab ich gesagt, hab da nicht noch was anderes, was ich kenne, damit ich mich auch traue zu singen und so. Und dann habe ich so durch das Buch da geblättert, was sie hatten und da stand The Power of Love. Und dachte ich, den kenne ich, den Song. Das ist der Song
von Back to the Future.
Von Back to the Future, zurück in die Zukunft.
Leute, nicht klein, also, genau. Ich hatte nämlich erst nach Power of Love, hat er jetzt Jennifer Rush oder Celine Dion gecovert. Nee, aber das ist das andere.
Ja, aber hätte auch sein können, dass es da drauf ist. Und deshalb ist es der Song, und der gehört da natürlich auch drauf, weil der war der Song, bei dem ich mich das erste Mal getraut habe, richtig zu singen.
Und Just Give Me a Reason, der Hit von Pink. Ich habe jetzt vergessen, wer der Duettpartner von ihr war, aber das war ja auch ein Duett. Das hast du mit Barbara Schöneberger, Babsi Schöneberger, nochmal aufgenommen. Wie kam denn so eine wunderbare Kooperation zusammen? Ich glaube, ihr kennt euch auch schon vorher, ne? Durch verschiedene Projekte.
Wir kennen uns schon sehr lange. Ja. Einfach, weil wir auch gemeinsame Freunde haben. Also wir haben auch schon mal eine Sendung zusammen gemacht. Also ich war tatsächlich mal Gast bei Blondes Gift ganz am Anfang. Und dann
hat sie
auch noch
auch sehr mit dir geflirtet, das weiß ich noch. Aber ja. Gut, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber sie hat natürlich mit allen attraktiven männlichen Gästen geflirtet.
Das war so ein bisschen
das war nichts
auch,
Besonderes.
Ne? Das war wirklich, deshalb war es auch so
das
random.
Immer so genestelt und so.
Ja, ist ja okay.
Das war ja ihr USP, ja okay, ne? Da hat sie doch alles abgefahren.
Und dann gab es noch die schöne Welt und so hat man sich dann irgendwie auch dann angefreundet über die Jahre. Und deshalb war so sie eigentlich die erste, die mir eingefallen ist, als ich gedacht habe, so, das passt auch. Also ich finde, das passt. Wir sind schon beide ähnlich lange dabei. Sie macht ja auch so, wenn sie Live-Shows macht, dann ist es auch mit großer Band.
Und sie macht als Entertainerin und so, genau.
Und da konnte ich mir niemand Besseres vorstellen als Barbara.
Deine Liebe zum Swing, habe ich ja schon erwähnt, das zieht sich wie ein roter Faden durchs Album. Du hast ja auch schon 2005 das Projekt Alive in Swinging gestartet. Das kam, glaube ich, durch die Initiative von Michael Mittermeier.
Nee, es war Ray Garvey.
Michael Mittermeier war dabei und Xavier Naidoo. War das eigentlich die erste projektmäßige Arbeit, wo du diese Leidenschaft, von der du ja schon erzählt hast, das erste Mal auch musikalisch dann ausleben konntest? Oder hast du vorher auch schon mal experimentiert? Ich glaube nicht. Ne? Das war so der große Erweckungsmoment, wo du sagst, ja, jetzt bin ich endlich da und mach einfach auf das, die Musik, die ich auch immer schon früher sehr geil fand.
Ja, das war sehr, sehr, du stellst die richtigen Fragen, deshalb habe ich immer so, deshalb will ich immer sofort antworten, weil das ist so, ne, nicht, ich will nicht unhöflich, weil
ich falle auch gerne ins Wort, insofern, das ist gar kein Thema. Wir haben eine nette, wir haben eine Unterhaltung, okay. Es ist kein Interview, wir schnattern einfach so wirklich miteinander.
Das war wirklich ein krasser Moment. Der Moment war, es gab zwei Momente. Der erste war, weil ich kannte ja die Songs alle. Ich dachte so, geil, ne? Easy peasy, da stelle ich mich da hin und dann irgendwie so und mach das Ding. So, und dann merkte ich plötzlich, als er die HR Big Band, die damals uns begleitet hat, beim ersten Konzert, das erste Konzert war aber gleichzeitig auch eine Fernsehaufzeichnung, und bin bei der ersten Probe und die legen los. Und dann ist das so immer so laid back und Dings und so. Und ich wusste überhaupt nicht, wo ich bin und wo ich reingehen sollte und war total, und wurde auf einmal
war so ein bisschen overwhelming, ne?
Overwhelming, und es war so, und ich hatte dann auch wirklich, dann merkte ich, ich kann das, ich habe die zwar tausendmal gehört, die Songs, aber ich habe sie noch nie gesungen. Und dann musste ich sagen, und da damals mein, oder unser Swing-Coach quasi, der gab es extra einen Vocal-Coach, der uns das alles, das war Jeff Cascaro, ein großartiger Sänger, den ich auch schon sehr lange kenne und der auch mit mir auch schon getourt ist und so, und der Trompete spielt und ausgezeichnet singt, und der ist auch Gesangsprofessor und so, und der hat dann gesagt, sag mal, was machst du denn da? Sag, was ist denn los mit dir? Ich sag, ich bin total blockiert, ich blockiere gerade und so, und er sagt so, pass mal auf, jetzt mach's mal so, kennst doch das Lied, alles klar. So, die legen jetzt los, ja, ist alles ein bisschen laut, ist alles ein bisschen doll und so, aber du, dann machst du dich locker und dann setzt du dich da einfach ganz hinten in die letzte Reihe und fängst an zu singen. So, und das war der beste Tipp, den er mir geben konnte. Und dann, weil ich also aus der Popmusik komme und immer 4, 1, 2, 3, 4. Das war immer, und wenn das dann plötzlich so, dann war das, und dann merkte ich so, okay, ich setze mich da einfach rein, ich lehne mich da richtig rein und dann das Mikro anders gehalten und so, und dann war es so, und dann war es da. Das war wirklich so der.
Und seitdem kommst du von dem Virus auch nicht mehr los, ne? Also es
ich kann das nur mal. Weil, also so, es ist ja nicht nur Swing, sondern es ist so diese große Bühne, die große Geste und so, und das mag ich so. Und aber dabei, die Kunst ist es ja, und das kann man tatsächlich auch erlernen, muss es auch ein bisschen haben, aber man kann es auch wirklich erlernen. Das ist auch wirklich wie alles andere, wenn man es öfter macht, ne, dann kriegt man Routine, und Routine ist ganz wichtig, ohne dabei den Drive zu verlieren.
Ohne dass es dann zu sehr auf Autopilot geht. Ne?
Genau,
das muss immer wieder mal so neue Impulse.
Immer da sein, präsent sein, aber es muss immer aussehen, als würde man sich das gerade ausdenken.
Natürlich muss ich dich jetzt, wo ich über Life in Swinging spreche, auch über Xavier Naidoo dich mal was fragen, weil es ist nun mal einer der größten deutschen Stars gewesen und ist es auch weiter. Nun hat er sich leider ja ziemlich ins Ausgeschossen durch diverse sehr merkwürdige Dinge. Es geht gar nicht nur um Corona, hat ja generell so ein paar Böcke geschossen. Wobei ich jetzt vielleicht ein bisschen provozierend sagen muss, bei Corona hat er ja eigentlich im Rückblick gar nicht nur Mist erzählt. Also es geht nicht hier mit Weltverschwörung, aber so ein paar Sachen, wo er kritisch war, das finde ich im Rückblick gar nicht so verkehrt. Aber er ist ja jetzt eine Persona non grata. Hat man eigentlich nochmal irgendwie einen Austausch gehabt? Weil ich habe das Gefühl, der ist jetzt wirklich ein Geächteter, was ich fast ein bisschen hart finde. Hat sich ja entschuldigt, aber irgendwie man hört
so
nichts mehr von ihm.
Also hast du auch so ein bisschen, die war so ein bisschen, ach, das war mir nicht, also ehrlich gesagt mir nicht, also ich hätte mir natürlich gewünscht, weil wir waren alle sehr gut befreundet, ne? Und dann ist er aber irgendwann gegangen, aber das war schon bevor dann der große Hammer fiel, so, ne? Und vielleicht war es auch so gedacht oder so, aber es war halt, wir waren alle schon total frustriert, bevor das auch in der Öffentlichkeit losging. So, das kann man jetzt mal sagen an der Stelle, aber mehr möchte ich jetzt, weil
nee,
es ist auch, wir, aber wir haben
also
seitdem
keinen Kontakt mehr.
Und ja, auch hier oder da hätte man sich vielleicht mal gewünscht, da kommt mal irgendwas an uns wenigstens. Ne? Da ist jetzt keiner persönlich, ich würde mich jetzt da nicht in den Vordergrund, oder, wir waren ja alle gleich.
Nee, finde ich auch schwierig, wenn du sagst, ihr wart befreundet, das ist dann ja auch ein Vertrauens, also nicht gerade ein Vertrauensbeweis, man kann sich dann ja auch mal austauschen und reden. Nochmal, also ich kann mich da jetzt nicht so einfinden, weil ich weiß genau, dass ich mich häufig auch schon vor Corona über Xavier geärgert habe, weil er eben manchmal auch wirklich, dann war es homophob, dann war es irgendwelche komischen anderen Theorien.
Ja, aber das wurde immer auch ein paar Sachen wurden noch unterstellt, so, die auch nie deutlich
waren. Ja, war dann gerne mal so auch in der Presse so der böse, ne?
Ja,
klar.
Und das war nicht, fand ich nicht immer okay, und deshalb haben wir auch gerade auch Michael, also Michael Mittermeier und wir uns auch relativ häufig auch dann ihm zur Seite gestellt, weil es nicht immer okay, aber dann ist auch irgendwann ist der so, und dann.
Nee, verstehe ich auch total, so, klar. Man, nein, also nochmal, ich habe jetzt, also ich habe
Xavier nie kennengelernt. Er ist ein begnadeter Künstler, bekannter Sänger.
Man macht sich fast ein bisschen Sorgen. Also, weil ich glaube nicht, dass ihnen das mental gut tut, ne? Weil er ist ja jetzt total in so einer Ecke. Und nochmal, ich will dich da überhaupt nicht aus der Reserve locken. Das ist nur meine Interpretation. Einige Dinge fand ich jetzt im Nachhinein zum Thema Corona nicht so schlimm, wie es dann dargestellt wurde. Nochmal, es gab auch Zitate, diese No-Gos, ne? Also er hat ja so viel Mist teilweise erzählt, dass man schon gar nicht mehr wusste, was ist da.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn gar nicht, der Zeit gar nicht zugehört.
Dann ist gut.
Nee, also weil das war einfach, das waren sehr herausfordernde Zeiten.
Nee, klar.
Und da hat sich jeder auch so ein bisschen, und das war, sehen ja auch so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht, weil man ja
nee, aber da nicht,
du, man wusste nicht ja nicht so genau auch, mit wem spricht man jetzt über was und so. Also da hat man, haben ganz viele irgendwie einen Kopf in den Sand gesteckt.
Total.
Nicht einfach.
Du bist vom Sternzeichen Steinbock, die ja eigentlich sehr ehrgeizig sein sollen. Wir haben uns ja schon mal vor anderthalb Jahren gesprochen und Frau Schraps auch in deiner Biografie vom Naturell bist du eigentlich alles, aber nicht besonders ehrgeizig. Also du kannst, glaube ich, wenn es denn sein muss, kannst du dann auch mal beißen und irgendwie dranbleiben, aber du bist jetzt nicht so einer, der so ganz unbedingt auf Ehrgeiz getrimmt war. Zumindest habe ich so eine Erinnerung. Mhm. Widersprich mir gerne. Frage, du hast es dann ja trotzdem geschafft. Trotz diverser Widerstände, trotz diverser Frustmomente, du wolltest schon alles hinwerfen, wiederholt. Es hat ja lange gedauert, bis du eigentlich einen Durchbruch hattest. Aber wie siehst du das heute mit dem Rückblick? Also bist du doch ehrgeiziger, als du es selber dir eingestanden hast? Oder wie siehst du das?
Also ich sag mal so, ich bin kein typischer Steinbock, würde ich sagen, in der Hinsicht. Aber ich habe schon sehr viele Merkmale eines Steinbocks. Und da gehört Ehrgeiz auch dazu. Wenn ich den nicht gehabt hätte, dann hätte ich es mit Sicherheit nicht geschafft. Dann wäre ich jetzt irgendwas geworden. Ich habe ja auch dann trotzdem, auch wenn ich die Schule nicht unbedingt mochte, habe ich trotzdem nach der 10. Klasse und einem Besuch im Berufsinformationszentrum, was ich denn sonst noch machen könnte, habe ich gesagt so, weißt du was, dann mache ich doch Abitur. Und deshalb, also klar, also wenn es jetzt, das kommt halt darauf an, was ich mag und was ich möchte und so. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem unseres Schulsystems und so. Ich habe da nichts gefunden, also nicht viel gefunden. Und da, wo ich talentiert war, also Musik zum Beispiel oder Kunst und so, das wurde dann eingestellt oder der Unterricht war nicht schön.
Hat einfach keinen Bock. Nee, du stehst und fällt ja auch mit Lehrern.
Und dann auch noch so Lieblingssachen, die einem gut liegen, wenn die dann noch vermiest werden, dann ist es natürlich schwer, an das Ganze zu glauben. Und dann hing es natürlich auch immer von den Lehrern ab. Und ich hatte in der Grundschule so einen mega coolen Kunstlehrer, der auch Schlagzeug gespielt hat. Das sind dann ganz persönliche Befindlichkeiten auch. Und Ehrgeiz wuchs bei mir immer dann, und dann auch manchmal ein bisschen überproportional, wenn ich etwas sehr mochte. Zum Beispiel Schauspiel. Dann hatten wir eine Schauspiel-AG in der Schule und ich habe mich relativ schnell da zum Hauptdarsteller gemausert und so. Und dann war ich so drin und dann wollte ich jedem anderen auch sagen, dass er sich mehr Mühe geben muss und so. Und dann war ich
das große Ganze, ne?
Muss das passen? Fürchterlich, ja klar. Ich war fürchterlich. Jetzt mach doch mal so richtig und so, jetzt stöhnt mal richtig
Power,
und so,
ne?
Gib mal Power. Und ihr so,
fühl es.
Und dann habe ich so da 5 Seiten-Monologe von Molière auswendig gelernt und so. Das könnte ich heute gar nicht mehr. Aber,
also,
aber
so damals war also dann muss ich das ja doch revidieren, aber ich hatte es irgendwie im Hinterkopf und du hattest es, glaube ich, auch in der Biografie zumindest
so anmoderiert. Ich kann super lazy sein.
Ja, ja.
Ich liebe es. Mhm. Ich muss nicht die ganze Zeit on fire sein, die ganze Zeit zu tun haben und so. Und ich möchte gerne immer so faul sein, dass ich dann wieder den Moment kriege, wo ich mir selber gerne in den Hintern treten möchte. So.
Und aber würdest du sagen, motivieren tust du dich, wenn du für was brennst? Das hast du ja schon gesagt. Also wenn du wirklich was toll findest, dann bist du auch voll da und dann kannst
es
du
gibt
auch
so Sachen,
Leute in den
so,
Wahnsinn treiben.
Macht man halt, weil sie dann, weil man nicht unhöflich sein möchte und so. Und dann, aber wenn ich auf was richtig Bock habe, dann bin ich auch, und dann werde ich auch nervös. Und da geht dann wieder mein Lampenfieber, kommt dann wieder. Das sind so Sachen so, wo man routiniert ist, aber wenn was Neues kommt, wir haben ja zum Beispiel, gerade mache ich mit meiner Frau zusammen Lesungen für das Kinderbuch. Und das ist neu, auch für mich. So, zusammen mit meiner Frau, dann machen wir noch Musik dazu und das sind dann Songs, die habe ich noch nie live performt und so. Und dann merke ich wieder, wie es dann wieder kribbelt und wie ich merke so, oh doch, da muss ich mich jetzt doch mal vernünftig vorbereiten und so.
Ja, aber ist doch cool. Und wenn man dann so die Waage hält, und ich finde es ja auch toll, lazy zu sein, das ist doch das Schöne. Ich finde es ja schlimm, wenn man nur irgendwie brennt und das ist ja auch nicht gesund.
Wenn jetzt also, noch, wenn ich die Leute jetzt das ganze Jahr, wir arbeiten ja auch wirklich 24/7 fast und wir haben ja auch kein Wochenende, kein klassisches und so, und deshalb fällt es auch schwer, weil man ja immer zu tun hat, in der Woche dann einfach mal zu sagen, heute ist Wochenende. weil ich habe eigentlich keins. Also möchte ich heute Montag oder Dienstag, ist für mich jetzt Wochenende, ich mache so. Geht dann nicht, Handy so, wer schreibt denn da, dann ist man schon wieder dran. Aber so im Urlaub zum Beispiel muss ich das wirklich nicht haben, dann auch noch mir den Rucksack aufzusetzen und noch, ich will einfach so Länder im Ganzen erkunden, aber ich find's auch okay, mal eine Woche wirklich auf einer Liege, einfach nur so
zu Drink und einfach lazy und vielleicht noch ein bisschen Wellness.
Ja,
herrlich. Du hattest vor deinem Durchbruch, und das ist jetzt weit mehr als 25 Jahre her, du hast ja deinen ersten Hit, glaube ich, Ende 98, 99 gehabt, da hast du nicht mehr daran geglaubt, dass du schaffst, weil du hast ja lange an deinem Traum gearbeitet, du hast verschiedene Projekte gehabt, ich will jetzt nicht nochmal alle aufzählen, kann die ja nachlesen, naja, aber du hast so viele auch Bandprojekte gehabt und du bist immer dran geblieben, aber irgendwann hast du auch schon eine Krise gehabt und kannst du noch dich erinnern, wie du es dann immer wieder geschafft hast, trotzdem die Kurve zu bekommen? Weil es gibt ja auch Menschen, die dann so oft enttäuscht werden, dass sie irgendwann sagen, so, jetzt habe ich das 100-mal probiert, das 101. Mal gibt es nicht oder 101. Mal möchte ich nicht. Ich gebe auf und werde jetzt doch, keine Ahnung, Pferdepfleger oder Koch oder studiere irgendwas. Wie hast du das geschafft, immer wieder dich aufzurappeln und doch nochmal dran zu bleiben? Und was dann ja auch vom Erfolg gekrönt wurde am Ende.
Ja, das war aber auch, das war schon ein bisschen zu dem Zeitpunkt auch dem Zufall geschuldet. Also es war nicht ganz von mir selbst initiiert. Also ja, ich war so kurz vor, also ich hatte eigentlich schon, ich habe mich gerade zu dem Zeitpunkt wieder eingeschrieben.
Also es war schon Plan B irgendwie.
Ich wollte nicht, aber ich wäre dann Lehrer geworden. So, und ich weiß, ich wäre ein fürchterlicher Lehrer geworden.
Ja, warum? Kann ich mir gar nicht
vorstellen. Weil ich so ungeduldig bin. Ich bin so ungeduldig. Ich bin einfach ungeduldig. Ich bin dann ungeduldig und ich habe mal Nachhilfe gegeben. Das arme Mädchen, tut mir bis heute leid. Die muss
das jetzt so unter mir.
Ich glaube ja. Nachhaltig.
Oha.
Nein, die ist drüber weg. Aber es war besser, wenn du kein guter Lehrer geworden. Aber oder ich wäre so ein cooler Lehrer, der eigentlich nichts kann. So, der sich aber immer mit der Gitarre bei Ferienfreizeiten da hinsetzt und ein bisschen so. Und ich wäre so ein Lehrer, der dann am Wochenende immer in einer Coverband, in einer Top 40 Band spielt. Das hätte ich wahrscheinlich gemacht.
Du wärst wahrscheinlich der coolste Lehrer aller Zeiten geworden, aber wie auch immer. Aber du sagst, du hast dich eingeschrieben und es war dann Zufall und dann kam
ja, mal also Schicksal. Ich hatte so zwei, drei Monate, wo ich echt sehr deprimiert war und ganz schlechte Zeit hatte. Also ich hatte eine ganz schlechte Zeit. Das war wirklich, da hat sich eine Band aufgelöst, die dann zuerst gab's Junkfood, dann gab's danach eine Band. Währenddessen habe ich immer schon so im Studio immer so Sachen eingesungen und so. Und dann hatte ich da mal einen Plattenvertrag und da wurde überall nichts draus und so. Es war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und da habe ich gedacht so, boah, ich glaube, ich muss jetzt mal langsam auf diese Stimmen hören, die mir gesagt haben, lern doch mal was Vernünftiges, sonst wirst du irgendwann gar nichts mehr, so, ne? Und dann habe ich da wirklich mit mir gehadert und dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt einfach was, sonst stehe ich nachher ohne irgendwas da. Und dann bin ich wieder zur Uni gegangen, habe mich eingeschrieben, habe mich für Sport und Deutsch natürlich irgendwie sowas auf Lehramt eingeschrieben und war dann so quasi kurz davor, das Studium anzufangen. Und dann hat sich in dem Studio, wo ich halt öfter auch schon mal was eingesungen habe, wo ich auch schon mal den ein oder anderen Show hatte und so, da hat sich dann dieser Zufall mit Young Dinay ergeben.
Ja.
Und da war ich dann der Studiosänger des Demos für Young Dinay. Und daraus ist dann die ganze Geschichte entsprungen. Young Dinay wurde super erfolgreich, dann hat man gesagt, wer ist denn der Sänger?
Stimmt, das muss man ja daran erinnern, du bist sozusagen über Umwege, du warst ein Co-Star sozusagen. Oder
ich bin mit ihr eigentlich nur auf Tour gegangen und zu dem Zeitpunkt auf der ersten Nummer, da wusste ja keiner, dass ich das bin oder wer ich bin, weil ich wollte es auch nicht, weil ich hatte ja immer noch Solo-Gedanken in meinem Kopf und so und wollte nicht Teil eines Projektes sein. Ich wollte auch nie, die wollten ja immer... Zu der Zeit, muss man sich vorstellen, Mitte 90er, da wollten natürlich alle immer Boybands. So, und dann haben sie irgendwie, sagten alle so, diese Produzenten und diese Plattenmenschen und so, sagten alle so, ja, der sieht gut aus, der kann singen und so, aber wo sind die anderen? Ach, weißt du, egal, komm, dann casten wir noch zwei, drei Typen, die tanzen können und dann stellen wir die da zusammen. So lief das.
Das war ja auch mega krass.
Lief das. Ja, in den 90ern. Und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich aber nicht. Das bin ich nicht, das will ich nicht. Und dann muss ich mich da nachher so rauskämpfen und so. Das ist nicht meine Vision. Meine Vision ist, ich möchte diese Karriere haben, Popmusik machen und mich darin entwickeln und weiter und so. Und dann ging das so über diesen Umweg Young Dinay. Und dann bin ich mit auf Tour gegangen, war dann der Live-Sänger. Und dann stand ich da irgendwann und wir haben auch live gesungen. Und dann waren wir mit Nana auf Tour. Kennt ihr noch Nana?
Nana, klar.
Ja, wir waren ja das
alle 90er-Jahre-Kids kennen ihr noch, also die jüngeren.
Da haben wir dann immer die Ladies gesungen und er hat gerappt und wir haben es aber umgekehrt gemacht. Fatima hat gerappt und ich habe gesungen. Und dann stand da irgendwann ein Typ von der Plattenfirma, bei der Fatima unterschrieben hatte, also Young Linay, und sagte so, wo hat er denn den Typen gecastet? Und dann sagte der Produzent, wie gecastet? Ja, super aus und so, ne, und so. Und dann, du hörst nicht, dass er live singt? Wie, der singt live? Das ist der Sänger. Das ist der Sänger von der Nummer. Und die sind komplett ausgerastet. Ich sag, warum hast du uns das nie gesagt? Und da müssen wir doch was draus machen. Und dann kam halt der große Plan.
So kommt dann ein Rädchen zum nächsten und das ganze Maschinere.
Großes Glück gehabt. Also da, das war zum richtigen Zeitpunkt. Und ich war, das Schöne war ja, dass auch, ich habe ja erst gedacht, das dauert mir alles auch zu lange und so, ne, wie gesagt, Geduldsproblem und so, und aber trotzdem ehrgeizig, weil ich wusste, das ist mein Leben, das ist mein Traum und ich will mir den verwirklichen. Und da war ich so hin und her gerissen und dann kam dieser Zufall und dann habe ich es natürlich auch angepackt. So, und dann war ich aber schon 25 oder 26 und die haben mich dann immer jünger gemacht in der Braufe. Ich habe nicht widersprochen. Ich habe nicht, außer ich wurde gefragt. Ja, also ich habe nie gelogen.
Aber das ist ja, das ist ja wie ein roter Faden.
Nein, ich habe gesagt, ich habe nie gelogen. Ich habe nie gelogen. Wenn man mich gefragt hat, habe ich es gesagt. Und wenn man mich nicht gefragt hat, habe ich so stehen lassen. Weil die wollten natürlich auch da wieder Plattenfilme. Ja, das ist so, die Fatima so ist 18 und dann ist das so weit auseinander und so. Und dann finden wir das nicht gut. Und ich sah auch jung genug aus. Bis kurz vor 50 hat man mich immer jünger geschätzt. Und dann hat mich mein wahres Alter eingeholt.
Jetzt bist du aber am Kompetieren.
Nein, das ist so. Es ist wirklich so. Das ist so. Das ist jetzt kommt man irgendwo rein in so eine Kneipe, wo man früher immer hingegangen ist und so. Und dann kommen sie schon zum Sterben her.
Oh, das ist ja gemein. Da würde ich ja sofort ins Wasser gehen, wenn das jemand zu mir sagen würde. Naja, egal. Du hast sehr viele Erfolge gefeiert, lieber Sascha, aber es gab sicherlich auch mal Bauchlandungen. Kannst du dich spontan erinnern, was für dich so die größte berufliche Enttäuschung war in den letzten 25 Jahren? Also ich rede nicht von der Zeit vor deinem Durchbruch, da hast du ja auch schon diverse sehr große Enttäuschungen verarbeitet.
Da habe ich das schon alles gemacht.
Na, da bist du so gebranntes Kind gewesen.
Ja, das war ja das Schöne, das wollte ich ja gerade noch erzählen. Da habe ich mich verdaddelt. Da habe ich gemerkt, dass es gut ist. Wenn ich mit 18 oder 17 oder 16 erfolgreich geworden wäre, dann wäre ich heute nicht mehr da, weil ich wäre schon in meiner 27. Reha, weil ich
wahrscheinlich, wenn man nicht drüber hinwegkommt.
Nee, ist klar. Nicht gepackt. Ja,
ja. Die mentale Stärke wäre noch nicht da gewesen.
Nein, ich komme aus einer Sozialbausiedlung mit, heute sagt man, nee, das heißt ja nicht mehr, noch nicht mal mehr Hartz IV, heute sagt man Dingsbumsgeld, Bürgergeld.
Heißt das Bürgergeld,
so.
Ja.
Und da dann Erfolg, Geld, Dingsbums und so, ich wäre durchgedreht. Ganz klar.
Und es gibt genug Leute, die ja auch, also selbst ein Justin Bieber, der ja noch keinen Flop hatte, der ist ja auch schon jetzt durchgedreht, weil er einfach das nicht verarbeiten konnte.
Und die extra Meile gehen zu müssen, das hat mir gut getan, das hat mich geerdet, ich wusste immer, wo ich herkomme. Ich kam von der Straße, ich kam auch von der Straßenmusik, ich habe mir das alles selber erarbeitet und so. Und immer wenn dann Leute auch mich von schräg angeguckt haben, wegen der Musik, die ich gemacht habe oder so, weil das nicht cool genug war oder sonst irgendwas, hat mich nicht getatscht, nicht ansatzweise, weil ich immer gedacht habe, du kennst mich nicht, du weißt nicht, wo ich herkomme, ich aber, und deshalb berührt mich das nicht, du kannst mich gar nicht verletzen. So, und das hat mir Stärke gemacht, und das mit Mitte 20 erst zu haben, hat mich auch total, ich kannte ja den ganzen Betrieb schon von außen, so konnte mir das sehr lange aus der zweiten Reihe angucken und so, deshalb hat mich das auch nicht total umgeknallt. Aber es gab einen Tiefpunkt, aber das war kein kommerzieller Tiefpunkt, sondern es war ein emotionaler Tiefpunkt, und das war nach 5 Jahren durchchackern. Nach 5 Jahren durchchackern hatte ich sowas wie ein Burnout, würde man heute sagen. Damals war ich sehr erschöpft. Und das war Ende 2002. Und da habe ich irgendwie gemerkt, so, okay, jetzt muss ich mal kurz mal auf die Bremse treten, mir das alles mal so angucken, was ich gerade gemacht habe, weil ich hatte überhaupt, es gab keine Bremse zu der Zeit. Wenn man dann einmal drin ist.
Du wurdest dann ja, also du warst ja internationaler Vorweg, du bist dann in Asien rumgereist, du bist am Flughafen angekommen, es waren tausende kreischende Fans, das ist ja so. Stell dir vor, du wärst da 18 gewesen, deswegen ist der Punkt der Sitz. Also du warst da ja, hattest schon eine gewisse Stärke und trotzdem war es too much. Ne?
Weil irgendwann überrumpelt, ich habe 3 Alben gemacht, ich bin über die ganze Welt gereist und dann war es irgendwann so, merkte ich so, ich habe überhaupt keine Zeit mehr darüber nachzudenken, was ich hier eigentlich tue, und war so in so einem, wirklich im Sprichwort im Hamsterrad, und merke so, ich muss mal kurz hier raus, damit ich nicht mich total, also eigentlich vor allem, um zu gucken, ist das denn alles okay? Gar nicht so sehr, weil ich merkte, ich kann nicht mehr, ich war jung, ich war fitter denn je und so.
Aber du konntest den Erfolg nicht so genießen.
Ja, ich konnte ihn nicht genießen.
Also es war wirklich auch eine Traurigkeit. Du hast dich im Spiegel angeguckt und hast dich dann gefragt, bin ich eigentlich glücklich mit dem, was ich jetzt mache? Ist es das, wo ich hin wollte? Was ist dann jetzt das Lebensmodell? Also du hast dir schon diese existenziellen Fragen gestellt und das war schon krass. Ne? Also es war so ein Durchschütteln auch von dir und du hast alles dann mal auf den Prüfstein gestellt. Wie war denn das? Also du hast dann auch so einen harten Cut gemacht nach diesem Burnout. Also, weil das ist ja, ich kann mir vorstellen, haben wahrscheinlich alle auf dich eingeredet und Sascha, du bist doch jetzt voll dabei, du kannst doch jetzt nicht eine Pause machen, um Gottes Willen.
Ich hatte großes Glück. Also es kam so ein bisschen so durch so diese öffentlichen Auftritte. Also wenn man so, damals war halt auch noch so, da gab es noch so Sendungen wie The Dome und wo so alle hingeraten. So Bravo.
Muss man nochmal erklären, das war mir, also The Dome war für alle Künstlerinnen und Künstler der Adelsschlag, weil sie wussten, das gucken alle von der Zielgruppe und die CD verkauft sich auch wie blöd und das gibt nochmal einen Schub, ne? Dieses The Dome war
genau, und da weißer waren, Scheiß, ne? Ja, da waren dann alle und dann, wenn dir dann Leute, die dich noch nicht mal so gut kennen, die Hand auf die Schulter legen und sagen, da geht's dir eigentlich gut. So, und dann merkt man so, und sag mal, was willst du denn von mir? Und so. Und dann brachte das so ein bisschen in Stein ins Rollen, dass ich merkte, nee, mir geht's eigentlich nicht gut. Muss aber ich mal zugeben.
Darf ich fragen, wie hat sich das denn bei dir konkret geäußert, dass du auch dann mit schlechter Laune schon aufgestanden bist, dass du dich schwach gefühlt hast, obwohl du eigentlich
lustlos warst? Lustlos. Ich war ein Arbeitstier. Also dann kommt so die Schaustellerfamilie, also auch denn die andere, das heißt arbeiten, nicht beschweren.
Und auch funktionieren, ne?
Funktionieren. Happy und ich war natürlich super happy, ich war demütig, dass ich da war, wo ich hin wollte, also ungefähr, also ne, so ich war,
ja,
ich war so.
Verstehe ich ja auch, weil dann kommen ja die Leute, die sagen, ja, was hast du denn jetzt für ein Problem, Sascha, jetzt freue ich doch und das ist doch geil, jetzt hast du es doch endlich geschafft, was ist denn dein fucking
und
Problem?
Das war ja auch alles cool, nur irgendwann war dann so, ich merkte halt so, ich bin nicht, dass ich nicht happy bin, sondern ich bin lustlos, ich habe keinen Bock mehr, dahin zu gehen und habe dann gesagt, so ich muss auf, ich brauche eine Pause. Und glücklicherweise haben sowohl Management als auch Plattenfirma, wo ich nicht mitgerechnet hätte, gesagt, ja, mach das mal. Ich habe ein Jahr Pause angesagt und die haben gesagt, ja, mach das mal. Ich dachte so, da war ich ganz verdutzt. Ich dachte so, ach, echt jetzt? Ist es okay mit euch? Ja, wir merken das ja auch.
War aber dann auch wirklich, es hat dann alles zusammengepasst, weil ich glaube, du warst dann ja auch an so einem Punkt in deiner Solo-Karriere angelangt, wo du dich dann auch wahrscheinlich gefragt hast, wie geht das jetzt künstlerisch weiter, ne? Weil du hast ja klassischen Pop gemacht und du hast dich dann ja musikalisch tatsächlich auch neu erfunden, ne? Also ich sage nur Dick Brave und Alive and Swinging, es kam ja alles so ein bisschen zusammen dann, ne? Dieser Break, die Pause, dann hast du dich ja neu positioniert von der Musik auch.
Dick Brave, gehe ich nur kurz darauf ein, weil das muss man gar nicht mehr so ausbreiten, aber das war ein Versehen.
Das ja, aber es war ein schönes Versehen.
Ja, total. Das ist aus Versehen passiert und das hat mich im Grunde genommen therapiert, weil ich habe da 2 Jahre Abstand von Sascha nehmen können, genau das, was ich eigentlich wollte, ohne jetzt irgendwo auf dem Berg zu sitzen und Ayurveda
ins
und
Kloster zu gehen.
Oder ins Kloster zu gehen, sondern das war ein Rock'n'Roll, war mein Kloster und meine Kirche und so. Und dann habe ich gesagt, so, und dann jetzt ist auch wieder gut. Jetzt bin ich, glaube ich, ready und so. Und dann habe ich während der zweiten Jahr Dick Brave, habe ich mein Sascha-Comeback quasi vorbereitet. Und da habe ich alles anders gemacht, als ich es vorher gemacht habe. So, ich habe mich von bestimmten Leuten gelöst und habe dann gesagt, ich muss jetzt das machen, was ich machen möchte. Ich möchte jetzt das die musikalisch ein bisschen anders anpacken und generell für mein Leben ein bisschen anders machen. Und für mein Seelenheil, wenn man so möchte, weil ich wollte nicht mehr nur funktionieren, sondern ich wollte jetzt selber auch der Macher sein. Ich habe natürlich vorher schon bei den Alben auch immer die Songs auch mitgeschrieben und so, aber so richtig habe ich damals auch gerade beim dritten Album habe ich nicht so ganz den, ich habe es noch nicht so ganz so, da war es noch nicht so ganz, da war noch so viel Sascha von vorher und ich brauchte eigentlich diesen Cut, um dann wirklich einen Neustart zu machen. Und das war mit dem Album Open Water, war das dann der Fall und da habe ich dann mir die Leute selber gesucht, mit denen ich schreibe, die mit denen ich produzieren möchte und so und das war dann wirklich auch wieder so ein Neustart und
ist doch toll, wie dann im Rückblick dann doch irgendwie alles seinen Sinn hat, ne, auch Sachen, wo man sich immer fragt, muss das jetzt sein, auch ich meine, so ein Burnout will ja keiner, also das ist ja fies, es geht einem ja richtig schlecht.
Ja, das
also,
ist nicht
ja auch depressive Schulbörse, das ist ja wirklich die Seele schreit ja nach Hilfe und aber im Nachhinein war es halt tatsächlich dann irgendwie, es war wichtig, dass du das auch eingesehen hast, viele verdrängen das ja.
Und sogar, ja, man merkt es eigentlich auch nicht. Ja. Das ist halt, ich glaube, das große Problem bei sowas ist, dass man da so langsam reinrutscht, so ganz lang, also wirklich ohne es zu merken selber, und dann irgendwann andere es merken, man es dann aber nicht wahrhaben will, man denkt, was soll das denn, mir geht's doch super, klar, hier, ich darf mich doch nicht beschweren. So, und da ist der Knackpunkt, wenn man das mal dann ausmacht, alles was von außen kommt und mal in sich reinhorcht und wirklich sagt, warum darf ich mich eigentlich nicht beschweren, weil es mir so gut geht, weil ich erfolgreich bin, ja, aber ich muss ja, da ist ja was ganz anderes wichtig gerade, was im Fokus ist.
Ist eine provokante Frage, ich weiß, aber versuch sie ehrlich zu beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass man in der doch sehr harten Branche, im Musikzirkus, im Musikbusiness manchmal auch wirklich hart sein muss. Und sorry, manchmal auch vielleicht ein Arsch mit Ohren, ein Arschloch. Also du musst auch mal einen Arschloch-Moment haben, weil du sonst untergehst. Lieb und nett wird, glaube ich, platt gemacht. Würdest du da widersprechen oder sagst du...
Bitte, da widerspreche dann, ich, weil, also nicht, dass ich das nicht manchmal bin.
Das oder sind wir alle.
Oder so. Glaub, also alle es gibt man muss ja auch, sonst ist Yin-Yang und so, sonst funktioniert das nicht. Ja. Wenn man immer nur Zen und immer nur von außen.
Alle haben,
ja
auch, und, ne, wir haben uns alle lieb und wir lieben auch alle Menschen, obwohl ich kann ein wunderbarer Misanthrop sein. Also ich,
das wird irgendwann, wird das so sein. Da ist das aber, Ziel. Ist
aber egal.
Nee, nein, aber man kann mich auch morgens um 7, wenn ich dann einen Flug nehmen muss, den ich eigentlich nicht nehmen möchte, dann kann man mich auch schon mal sehr, sehr grumpy erleben, haben wir vorhin drüber gesprochen. Und dann kann man das als arrogant auslegen, so wie ich dann drauf bin. Ich haushalte aber nur mit meiner Energie. Ist es schwierig, dann zu sagen, hey, ja, alles cool und so. Und dann, wenn dann auch noch irgendwas Doofes passiert, dann kann ich auch schon mal ausrasten und so. Aber in der Branche muss ich sagen, ja,
du weißt,
manchmal stellt man sich die Frage, wie kommen einige Leute durch, die solche Arschlöcher sein können? So, wie kann das karmatechnisch, wie
nur verbrannte Erde sich das aus?
Dann kann man sich überlegen, kann ich das überhaupt? Und dann habe ich für mich entschieden, nee, das kann ich nicht und das will ich auch nicht sein. Und deshalb würde ich sagen, ich versuche es zumindest, soweit es geht, für unser Leben, also auch meiner Familie jetzt und so, arschlochfreie Zone herzustellen. Und da gehört man selber dazu.
Ja. Und nochmal, also das muss man wirklich betonen, wir alle können Arschlöcher sein, wir alle haben auch dunkle Seiten, Abgründe in unserer Seele, das ist ganz normal und ich finde es auch sympathisch, dass du das sagst, weil viele wollen ja immer so die perfekte Version ihrer selbst sein und nur flötend und alles lieb haben, durch die Welt tanzen, das ist ja auch ein schönes Ziel, aber es ist eigentlich was Schönes, klar.
Ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich so funktionieren.
Würde ich genauso sehen, insofern. Aber natürlich, die Branche ist hart, aber ich finde es schön, wenn du sagst, man kann auch ohne, dass man da irgendwie wenn er nur um sich schlägt, ne? Weil klar, das gibt da auch ganz viele andere Künstler, die jetzt auch wirklich nett bleiben. Aber ich meine damit auch, dass man eben auch mal tatsächlich hart sein muss, weißt du? Nicht immer auf alle Rücksicht nehmen, weil das ist dann schwierig. Wenn du auf alle um dich Rücksicht nimmst, dann kommst du unter die Räder, glaube ich, oder?
Ja, man muss sich hier und da mal durchsetzen. Also man muss, und das habe ich halt lernen müssen. So, aber nicht schmerzlich, sondern einfach nur, ich nehme mich da ja immer selber in die Kritik und sage so, nee, dann musst du dich besser durchsetzen, weil du bist ja eigentlich der, um den es geht. Es gehen sollte in dem Fall. Und dann musst du dann auch für deine Werte und deine kreativen Impulse auch kämpfen. Und dann gibt's Momente, wo man sagt, ja, ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber da wieder der Ehrgeiz beim Steinbock, wenn es mir wichtig ist, dann kämpfe ich auch dafür. Und das ist wichtig, das zu tun. Weil sonst kann man auch nicht unter die Räder kommen, aber man kann zumindest viele seiner Wünsche und Träume nicht erfüllen und wundert sich dann nachher, wieso ist das nicht passiert, weil man nicht genug dafür gekämpft hat. Also manchmal muss man sich schon so einen starken Willen haben und durchsetzen, wenn man an etwas glaubt. Auf der anderen Seite auch immer diskussionsbereit sein und sagen so, weil ich mag es nicht, wenn jemand mir sagt, nee, das geht nicht.
Einfach nur so bums.
So einfach nur, weil ist so.
Affe tot und jetzt reden wir nicht mehr.
Und dann denke ich, aber ich will aber auch wissen, warum. Also muss es mir noch erklären, warum es nicht geht. So, weil sonst bin ich nicht zufrieden. Und wenn es dann eine zufriedenstellende Antwort ist, dann sage ich, alles klar. Und wenn ich sage, nee, also ich habe jetzt die Idee, dass man das schon, wenn man das so und so macht, also ich finde diskutieren wichtig, ist uns ja auch so ein bisschen abhanden gekommen.
Sowieso, dann frage ich dich auch noch später.
Und so, streiten finde ich gar nicht so, finde ich nicht so toll, das mag ich nicht, aber diskutieren
aber auch angeregt, auch finde auch streiten muss ja per se nicht negativ sein. Streiten ist, dass man verschiedene Ansichten hat, aber auf einer fairen Augenhöhe-Ebene miteinander das ausdiskutiert, was dann auch mal hochhergehen kann, aber man geht dann als Freunde auseinander und das ist heute immer schwieriger geworden, finde ich.
Kann ja auch sein, Streit ist immer so, der Ausgang ist ungewiss. Diskutieren, debattieren, da setzen sich hoffentlich vernünftige Menschen an einen Tisch und jeder hat hoffentlich seine Meinung und der andere lässt sie auch zu. Ja. Was ich nicht mag, ist, wenn jemand sagt, da gibt es keine zweite Meinung. Das ist der größte Unsinn,
den ich je gehört habe. Oder das ist alternativlos.
Ja, das ist so. So, und dann denke ich mir, ja, Moment.
Nein, okay, immer schwierige Nummer. Ja. Ich möchte noch einmal eine kleine Rolle rückwärts zu den ersten Jahren deiner großen Karrierezeit, wo du wirklich Bravo, Pin-Up-Boy, alle Mädels verzehren sich nach dir, Kreisch, Orkane. Das interessiert mich als schwuler Mann. Hast du auch viele schwule Fanpost bekommen? Also auch von, oder war das gar nicht so ein Thema? Weil viele eben das gar nicht sich getraut haben in den Ende der 90er. Weil es gibt ja sicherlich auch viele junge Männer, die dich damals angehimmelt haben. Also ich muss jetzt mal ganz, ich oute mich jetzt auch, ich fand dich ja auch natürlich toll, ne? Also
ich hatte eine
es ist jetzt um Gottes Willen, ne? Aber
ich hatte eine dachte große, auch,
Mensch, der ist ja ein lecker Schnittchen.
Ja, genau. Das war so ein bisschen so, das war so der Tenor. Ich habe sehr gute Freunde, die sind mittlerweile zu sehr, 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 sehr guten Freunden geworden. Und die habe ich mal vor 20, noch mehr Jahren, relativ früh am Anfang, in den Bergen, in einem Berghotel kennengelernt. Und haben wir uns angefreundet und so. Und dann irgendwann mal bei denen zu Hause in der Wohnung gewesen. Und dann bin ich auf Toilette gegangen und dann hing so neben dem Klo ein Kalender von mir.
So.
Und ich wusste nicht, dass sie Fans sind. Die haben nur damals so getan, als würden sie mich gar nicht kennen und so. Und dann haben wir uns, das fand ich so toll.
Ja, das war natürlich ein bisschen, so, irgendwie, wahrscheinlich haben sie es extra hängen lassen, das gute Stück, ne, um da sozusagen
hier in your face. Das war wirklich sehr, sehr süß. Aber
dass du jetzt irgendwie
so. Oder Männer, die auf meinem Konzert dann zu If You Believe dann geknutscht haben. So.
Och, das fand ich dann toll.
Und dann auch nachher dann Briefe geschrieben haben, ach, wir haben uns übrigens, was für ein toller Song, da habe ich meinem Mann den Antrag gemacht und so, und das finde ich irgendwie cool.
Aber jetzt nicht ein Liebesbrief von wegen Sascha, ich weiß, du bist heterosexuell, aber eigentlich
du bist der Mann, das eigentlich nicht.
Aber es gibt's ja auch manchmal, dass dann Leute sagen, ist doch scheißegal, ich habe nichts zu verlieren.
Ich habe irgendwann nicht mehr alle gelesen, ne? Das ging dann nicht mehr. Ich habe dann nur noch die Besonderen aufgemacht und da war zumindest kein.
Was sind denn die Besonderen mit irgendwie Duftbrief und Blümchen und
zum Beispiel so eine Rolle Papier?
Ah, okay, also die sich richtig kreativ.
Eine Million Mal, ich liebe dich draufsteht. Das habe ich mir dann angeguckt.
Aber was ist das? Nicht niedlich, was sich Fans alles einfallen lassen. Harter Cut, eine Reise in deine Kindheit, Sascha. Du bist von deiner Mama alleine großgezogen worden. Da muss man erklären, deine Mutti war 17, als sie dich bekommen hat, dein Papa 18, also sehr jung, sehr krass, auch in der früheren Zeit. Das war eine unglaubliche Belastung. Dein Papa hat dann die Familie früh verlassen. Und entschuldige, wenn ich jetzt doof frage. Ich habe es versucht rauszufinden und ich bin nicht sicher, ob es im Buch stand. Ist dein Papa eigentlich schon verstorben oder lebt der noch?
Der lebt noch.
Da würde mich auch wirklich interessieren, hast du jemals versucht, mit ihm nochmal Kontakt aufzunehmen oder hat er versucht?
Wir haben Kontakt.
Ach, ihr habt jetzt wieder Kontakt.
Ja,
ach,
dann schon, ist ja super. Schon immer gehabt.
Ach, super. Ich hatte gedacht, dass es irgendwie so einen Knall gab und dass das nie mehr irgendwie sich angenähert hat.
Nee, das ist das Drama. Das wäre die Drama-Version.
Ja, ja.
Aber wir sind ganz normal, also wir sind nicht beste Freunde, aber wir schreiben uns und so. Also es war so, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen und ich fand das gar nicht so schlimm. Und dann haben sich wieder geheiratet, das fand ich viel schlimmer. Und dann haben sich wieder scheiden lassen und das fand ich dann doof, weil ich hab's so von wegen, ich hab's euch doch gesagt. So eine Einstellung hatte ich da. Und für meinen Bruder war es ganz fürchterlich. Und weil der war da dann so alt, wie ich bei der ersten Trennung war. Und ich kannte es ja schon, deshalb hat es mich nicht ganz so umgehauen. Mhm. Eigentlich habe ich sogar eher den beiden den Rat gegeben, dass sich doch lieber wieder zu trennen.
Du warst schon so ein bisschen der Eheberater dann.
Oder? Richtig, weil ich merkte ja, das funktioniert nicht. Das ist für ein Kind, ist das fürchterlich, wenn die Energie zu Hause nicht stimmt. Also die müssen noch nicht mal anschreien. Aber wenn man merkt, da ist so eine Spannung, dass sie das nur tun, damit sie es nicht vor den Kindern machen, das ist fürchterlich. Und dann irgendwann mal, glaube ich, gesagt, Leute, ey, dann geht doch wieder aus. Und mit meinem Vater habe ich jetzt, wie gesagt, nicht das beste Verhältnis, auch damals dann nicht gehabt, aber es war schon immer da. Also wir waren auch immer Weihnachten da oder Ostern.
Also ich hatte gedacht, dass ihr euch dann jahrelang nicht gesprochen hat nach der Trennung. Das hatte ich irgendwie so im Hinterkopf gespeichert, dass
wir haben genug Möglichkeiten gehabt und auch genutzt, uns auszusprechen und immer mal wieder auch zu diskutieren.
Aber wie sehr hat es dich denn in deiner Kindheit und Jugend belastet, dass deine Mama ja auch immer so viel Pech mit den Männern hatte? Das ist ja so, eine zieht sich ja wie so ein roter Faden
durch. Ja,
das hat irgendwie das Glück oder irgendwie das Talent in Anführungsstrichen gehabt, immer merkwürdige Gestalten anzuziehen, sich in die bescheuerten Typen zu verlieben. Ja. War das, hast du dann eher Mitleid nur mit deiner Mama gehabt oder hat dich das auch emotional doch auch mitgenommen? Weil natürlich die Mutter liebt man ja auch über alles. Also wie war das?
Also eine Mischung aus beidem. Ja. Also manchmal habe ich gedacht so, ach schade, es tut mir leid. Und manchmal habe ich gedacht, was soll das denn jetzt?
Ja, weil immer wieder, was ist denn das jetzt wieder für eine Gurke, ne? Und also kann man nicht.
Ja, nicht alle waren ja schlecht, so, ne? Aber das waren dann halt, also auch dann echt ein paar viele, so, die dann so, und dann, ich hab's total verstanden. Also da hat meine Empathie mehr als ausgereicht dafür, um zu sehen, warum meine Mutter wollte für uns auch was Besseres und so und hat sich dann manchmal vielleicht zu schnell auf jemanden eingelassen und da ist dann, ich glaube, das Kind spürt das dann eher, dass das doch so ein bisschen so, ist doch eh, das wird doch eh nichts, also das ist doch, ne, ja, jetzt bitte mal und so. Ja. Und wir haben da auch tatsächlich auch dann öfter mal drüber gesprochen, aber es war, wie gesagt, auch nicht einfach und ich glaube, dass meine Mutter auch nicht so gut alleine sein konnte, auch nicht alleine sein wollte, dass sie aber auch, wie gesagt, dann immer den Weg gesucht hat, weil damals es auch nicht so einfach war, als alleinerziehende Mutter ohne Ausbildung irgendeinen Job zu kriegen, den man, mit dem man die zwei Kinder durchziehen kann.
Muss man einfach
kann,
sagen, so. Das war eine ganz andere Zeit. Das hat sich sehr viel verändert im positiven
und
Sinne.
Und da fehlte ja auch einfach ein starker Partner und so. Und das war halt dann nicht immer der Fall. Und dann hat sich auch oft in den Falschen verliebt ja, oder halt sich den vielleicht mal auch den leichteren, zu leichten Weg gesucht oder so. Aber es war auch doch dann immer auch immer ein bisschen mit Traurigkeit verbunden, wenn es dann nicht geklappt hat. Also wenn man mal gedacht hat, oh, das sind jetzt mal gute. Da waren auch verheiratete Männer ja, dabei.
Oder
und so.
Eben
und
das auch ist mal Totalausfälle. Also oder, ich erinnere ja, mich, in deinem Buch hast du geschrieben, dass einer mal in einem Wutanfall die Schlafzimmertür mit dem Kopf irgendwie zertrümmert hat, so immer wieder gegengebollert, also wo man denkt, oh Gott, ich bin ja jetzt mit The Shining gelandet.
Das war
beängstigend.
Nach dem Anfall haben wir fluchtartig dann das Haus verlassen und so.
Ja,
in der Nacht- und Nebelaktion.
Braucht ja auch kein Mensch, ne?
Aber das war wirklich krass. Das war so, da hatten wir alle dann plötzlich Angst vor diesem Mann und das war nicht gut.
Wenn du jetzt Rückblick hältst, wie haben deine Eltern dich geprägt? Du kommst aus einer Schaustellerfamilie. Das hast du in unserem ersten Gespräch wunderbar ausgeführt. Aber ich will das ja nicht alles jetzt wiederholt fragen, weil wer das hören möchte. Es gibt noch eine andere Episode mit Sascha, Road to Glory, könnt ihr gerne hören. Aber das brauchst du nicht nochmal erzählen. Aber ich glaube, das war eine tolle, aber auch sehr herausfordernde Kindheit. Wie haben deine Eltern dich geprägt? Was würdest du sagen, haben sie dir mitgegeben fürs Leben?
Also mein Vater hat mir mitgegeben durch seine eben Nichtpräsenz oder Absenz, dass ich alleine klarkommen muss, relativ früh, dass man auch irgendwie dann das Gefühl hat, relativ früh auch schon das Familienoberhaupt zu sein, obwohl das natürlich meine Mutter war. Meine Mutter hat wiederum, muss ich sagen, war sehr, also in der Hinsicht, dass sie uns beide durchgebracht hat, sehr stark, war aber auch sehr schwach in manchen Momenten, wo wir dann wieder einspringen mussten als Kinder und so. Und deshalb schon, ich würde sagen, früh Verantwortung zu übernehmen, auch für meinen Bruder mit und so und dann eben halt auch so ein bisschen so, ich habe früh, also wirklich sehr früh schon Jobs gemacht und so, damit ich auch ein bisschen unterstützen konnte, aber auch vor allen Dingen emotional auch meine Mutter ein bisschen unterstützen. Auf der anderen Seite, sie aber auch die Doppelrolle hatte, auch ein bisschen den Vater gespielt hat und so, weil der so selten da war. Und also mit meiner Mutter habe ich all die Sachen durchgemacht, die auch in der Pubertät, die man eigentlich vielleicht lieber mit dem Vater machen würde. Das hat alles meine Mutter gestemmt. So, und das war ziemlich, muss ich sagen, im Nachhinein immer noch, ziehe ich den Hut. Und sie hat mir auch ein paar Werte mitgegeben, die ich schön finde. Das sind so höfliche Sachen. Also höflich sein, der Frau im Bus oder der Oma im Bus den Platz frei machen und so, älteren Herren oder die Tür der Frau die Tür aufmachen und sowas. Ja,
also
in der Zwischenzeit mal nicht so.
Miteinander, ne?
Genau, freundliches Miteinander. Erstmal ist jeder willkommen und dann kann man anfangen auszusortieren. So, ne? Also dass erstmal jeder Mensch erstmal völlig wertfrei gesehen wird. Und wir hatten auch, so bin ich auch aufgewachsen. Deshalb bin ich in manchen Diskussionen, die heute stattfinden, überhaupt nicht drin, weil ich denke so, das war bei uns schon immer so. Ja. Also egal, welcher Hautfarbe, die Dings und so, alles war bei uns völlig klar. So, weil wir auch in so einer Gegend, so einer Multikulti-Gegend aufgewachsen sind und da war aber auch Armut und Reichtum direkt nebeneinander. Da war unsere Assi-Straße und daneben war die Villensiedlung so. Ja. Und deshalb, und da haben die Leute auch miteinander und so. Und ich habe das immer nicht verstanden, warum nicht. Also am Anfang als Kind versteht man das natürlich, als Pubertierender. Irgendwann merkt man so, ach so, es geht um die Turnschuhe, die Markenturnschuhe, die ich jetzt nicht habe und so. Ach so, das habe ich irgendwie letzten Jahre verpennt.
Gut, aber hört sich doch an nach einer spannenden Herausforderung, aber auch irgendwie
ich hatte eine
schön,
glückliche
ne?
Kindheit. Ich kann nicht sagen, ich kannte es nicht anders, außer mal von meiner Tante, die denen ging es besser als uns und die haben auch uns auch mal eine Zeit lang auch unterstützt und so und das fand ich auch toll und das war genau in der Zeit, wo das dann anfing, wo solche Sachen wichtig wurden, wie Markenklamotten oder so, da hat die auch mal gespendet sozusagen, aber als Kind, das war toll in der Siedlung, wir hatten einen Spielplatz, die Kinder waren alle draußen, da hat keiner Die waren ja auch, damals waren die Eltern ja so, ja, raus mit euch.
Ja, eben.
So, und gab's wir heute so,
Die kamen erst zurück, wenn es dunkel wurde, es gab keine,
wenn die Fenster aufgingen, essen!
Und wir haben hast du hier schon wieder beide Knie aufgehauen, ne? Was ist das für eine Beule?
So. Ja, also mit dem Nagel im Fuß nach Hause kam, blutend, den ganzen Hausflur hoch und so. Ich meine, was muss man da denken? Wenn mein Sohn.
Es ist immer dieses Geseufze mit früher war alles besser, es war sicherlich nicht früher alles besser, aber ich glaube, da, also was so diese Grundentspanntheit und nicht so ganz, klar, Angst haben die Eltern immer um ihre Kinder, aber es war, glaube ich, also heute wäre es undenkbar, was Eltern gemacht haben mit ihren Kindern.
Ich glaube, damals hatte man aber auch den Eindruck, dass es irgendwie noch ein bisschen, also nicht wegen, weil ich sage nicht, es war alles besser, aber es war, glaube ich, es waren weniger. Also es waren weniger Leute, es waren weniger Menschen, es waren weniger Verbrechen.
Vielleicht auch wirklich weniger psychisch Gestörte gab es sicherlich auch schon, aber das ist ja auch mehr geworden, glaube ich, durch
so. Und man hat auch vielleicht auch einfach dadurch ein bisschen mehr Vertrauen in alles gehabt, weil man auch nicht so viel Schreckliches erfahren hat und so. Wir haben die letzten 20 Jahre seit Internet, erfahren wir jeden Tag schreckliche Sachen.
Alle Abgründe der Welt.
Und damals gab es die Tageszeitung, die hat man als Kind und Jugendlicher nicht gelesen.
Stimmt.
Und
da gab es dann das Fernsehen.
So, und auch die Eltern nicht unbedingt, da gab es nur Unterhaltung, abends gab es Peter Frankenfeld oder Hans-Joachim Kuhlenkampf und so und da war heile Welt und so. Und deshalb hat man, glaube ich, auch an die Eltern, auch ihren Kindern einfach auch vertraut, auch den anderen Kindern, den älteren Kindern, die kleineren mit an die Hand gegeben und so. Und so waren wir halt irgendwie, konnten wir alles, wir waren Rabauken.
Ja.
So.
Nun bist du ja selbst Papa, lieber Sascha. Dein Sohn Otto wird im November 5 Jahre alt und gemeinsam mit deiner Frau Julia habt ihr jetzt Ende Juli ein Buch veröffentlicht. Ihr habt ein Buch geschrieben mit dem Titel Tote und der Mann im Mond. Wie entstand die Initialzündung oder wann war die Initialzündung, dass ihr sagt, ihr habt Bock darauf, eurem Nachwuchs ein Buch zu widmen, weil spielt er ja alle mit. Ich habe mir das auch angeschaut, weil ursprünglich war nämlich der Aufhänger das Buch, dass wir das Interview führen, aber es hat sich ja jetzt verschoben. Deswegen will ich jetzt auch nicht zu viel darauf eingehen, aber ich fand das sehr, sehr süß und du kommst davor, deine Frau und der Otto kommt vor. Also das ist ganz niedlich gemacht. Aber wie kam das, dass ihr sagt, das machen wir jetzt mal? Ist ja jetzt auch nicht so das Normale, dass die Eltern ein Buch für ihr Kind
schreiben. Ja, und es war vor allen Dingen, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass es nicht einfach so ein Ding ist,
wir machen jetzt auch nochmal Promis.
Jetzt wieder so ein Kinderbuch machen wollen und so. Nee, es war schon eine, ich muss sagen, wir hatten natürlich durch zum Beispiel The Voice Kids.
Ja.
The Voice Kids war so das erste Mal, dass ich halt so mit Kids gearbeitet habe. Und auch Julia, weil Julia ja meine Managerin war und auch aktiv, auch bei Songauswahlen, welche Talents sind cool und so. Und auch immer dabei war und so und mit vielen auch Kontakt gehalten hat und so. Und da haben wir gedacht, auch irgendwann mal sowas in dem Bereich machen, wäre doch ganz schön.
Ja.
Aber jetzt wirklich völlig noch gar nicht, irgendwie wussten gar nicht was. Oder mit Kids, irgendwie so Thema Kids. So, dann hat sich das hier so reingeprägt. Und dann haben wir natürlich dann Otto bekommen und dann wird man noch mal ein bisschen mehr sensibilisiert für das Thema. Und gesagt, irgendwas, und dann hat Julia irgendwann mal gesagt, das wäre toll, wenn du mal, ein bisschen aus Spaß, mit Halbironie, kannst du nicht mal bitte ein neues Schlaflied schreiben? So, weil ich habe keinen Bock mehr, Lalilu zu singen. So, auch wenn es wunderschön ist oder dann hat sie sich vor
oder selber der Mond dann, ist aufgegangen.
Der Mond ist aufgegangen und da hat sie dann gesagt, da grusel ich mich jetzt vor. Irgendwie ist das unheimlich mit diesem Nebel und so, der da irgendwie kommt. Deshalb schreib doch mal ein neues Lied. Da habe ich gedacht, ja toll, jetzt soll ich mir mal eben die Schlaflieder aus den Fingern saugen. So, dann konnte ich das so ein bisschen wieder von mir weisen. Und dann ich erzähle es jetzt aus meiner Sicht, weil ich kenne ja Julias Geschichte dahinter, aber aus meiner Sicht, wir haben so einen Tisch, wo wir da sehr auch im Winter draußen sitzen und so und nochmal so den Tag Revue passieren lassen, nochmal uns miteinander reden darüber oder auch über Pläne und Träume und Wünsche oder halt einfach zusammen schweigen. Und da saß ich und Julia wir haben uns das damals aufgeteilt, wer Otto ins Bett bringt und das war, glaube ich, immer wochenweise oder so und dann war es Julia-Woche und Julia kam dann an einem Abend, so ich würde sagen den dritten Abend oder so, kam sie runter zu dem Tisch und sagte so, Sascha, ich hab's, ich glaube, ich hab's. Ich sag, was hast du? Ich war ganz oft, so kommt man nicht runter, wenn man gerade ein Kind ins Bett gebracht hat, ne? Weil da ist man eigentlich so, ich glaube, ich habe eine Idee für ein Kinderbuch. Ich sage, ja, okay, alles klar, setz dich hin, hier, Gläschen Wein, erzähl mal. Hat sie mir die Geschichte erzählt, dass sie die letzten Nächte, dass Otto eine Zeit immer die angefangen hat, die Warum-Fragen zu stellen. Warum ist er, warum sind die Sterne?
Alles
warum
ist das
und alles wollen sie wissen. So und Otto ganz besonders. Und dann hat Julia in Ermangelung an Antworten manchmal einfach den Mann im Mond erfunden. Hat sie aus dem Fenster geguckt und hat gesehen, Der Mond halt immer, meine Mond, also sie ist wirklich sehr kreativ, was das angeht. Ich bin eher so ein Vorleser und Julia kann sich so Geschichten auch einfach aus dem Stegreif ausdenken und so. Und da beneide ich sie sehr drum. Und dann hat sich diese Geschichte ausgedacht von meinem Mond und dann kam immer pro Abend immer ein paar Charaktere noch dazu und dann hat sich immer die Geschichte so weitergesponnen und so entstand eigentlich so. Und dann kam sie unter den Tisch und dann haben wir an dem Abend gesagt, das ist ja cool. Mega, ich hatte Gänsehaut. Ja, ja. Und dann, okay, dann machen wir jetzt mal, dann mach doch mal auf. So. Und dann haben wir aufgemacht, haben wir die Charaktere, wie ist der Mann im Mond, wie sieht der aus. Zuerst hatten wir natürlich so ein bisschen diesen Weihnachtsmann im Kopf, so, ne? Und dann haben wir gesagt, hey, der muss cooler sein, der muss jünger sein, der muss ein Weltbürger sein, der muss so alles in sich vereinen, was irgendwie geht. Und dann hat der eine Frau, ja, natürlich hat der eine Frau und dann irgendwie gab es noch Glow, das Glühwürmchen und so, so ein bisschen divers rüberkommt und so. Und dann so haben wir so alle so eine, der auch ein bisschen trällert immer und so. Und haben wir so eine Welt erfunden, das allsehende Fernrohr, mit dem man überall in jede Zeit reisen kann und auf jeden Ort und so. Und das ist wirklich cool. Das war wirklich toll und dann haben wir uns irgendwann hat Julia tatsächlich dann mal sowas zusammengeschrieben und hat dann gesagt, ob sie das wohl dem Carlsen Verlag mal vorstellen dürfte, weil der sich bei mir bedankt hat für den Titelsong zu Die Schule der magischen Tiere.
Ein Riesenerfolg, muss man ja auch nochmal sagen.
Der Link und da haben wir uns dann vorgestellt und unsere Idee vorgestellt, die waren total begeistert und jetzt, bumm, ist es da und wir sind ganz happy.
Hast du denn als Papa mehr Angst vor der Zukunft? Klammer auf, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und wir sollten alle optimistisch sein, Klammer zu. Aber es ist halt nicht immer so leicht. Wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit, auch wenn wir es weiterhin sehr gut haben. Wir sind sehr privilegiert, muss man auch immer noch dazu sagen. Aber ist das so, dass du das merkst, dass es auch bei dir und deiner Frau manchmal rumort und ihr euch fragt, meine Güte, der Otto ist 5 und ich möchte so gern, dass er auch in 50 Jahren noch eine schöne Welt vorfindet. Macht einen das manchmal so ein bisschen hilflos oder erweckt das Energien? Bist du dann eher so, dass du sagst, umso mehr müssen wir in unserem Mikrokosmos das tun, dass es irgendwie besser wird?
Das ist Schritt zwei. Aber zuerst kommen die Panikattacken. Also überspitzt gesagt, aber auch tatsächlich in real, weil wenn man sowohl meine Frau als auch ich, wenn wir irgendwie morgens um 5, 5:30 aufwachen und sofort im Bett stehen und so und denken so, was war das denn jetzt? Warum bin ich jetzt schon wach? Warum fühle ich mich nicht gut dabei? Und da merkt man schon, dass so die letzten Jahre und dann, also Otto war ja sehr überraschend. Kam ja sehr überraschend in unser Leben und dann war direkt das, wovor man eigentlich dann davor vielleicht Angst hat. Also meine Frau sich ja in Teenagerzeiten schon eigentlich entschieden hat, ich glaube, ich möchte keine Kinder, weil ich so viel Angst vor der Welt habe und vor dem, was passiert und so. Und das hat sich bei ihr so ein bisschen manifestiert.
Ja, gibt's ja viele Menschen.
Und wenn man dann sagt, und dann kommt das große Glück. Und was passiert als erstes? Pandemie, als nächstes ein Krieg.
Da habt ihr wirklich so, genau die richtige
und so. Und dann natürlich ist man da dann so perfekt, auch ein bisschen beunruhigt und denkt so, was passiert denn jetzt hier gerade und so. Und man denkt natürlich sofort, auch bevor Otto auf die Welt kam, so guckt man sich das alles an und denkt so, hoffentlich wird das alles und hoffentlich geht das in die richtige, hoffentlich kann er sehr lange ein Kind sein, hoffentlich kann er sehr lange glücklich sein und so. Das sind natürlich Gedanken, die man sich macht. Und wenn man schreckliche Sachen um einen herum passieren, dann beschäftigt einen das schon. Also mehr als wenn man nur zu zweit ist und sagt so, das ist natürlich, man hat eine Riesenverantwortung und die hat man nicht, weil man sie sich auferlegt, sondern die ist einfach da. Und das ist wirklich diese Liebe, diese bedingungslose Liebe und damit auch einhergehend die Verantwortung, die man spürt. Die ist einfach nicht, die kann man nicht an- und ausschalten oder so, sondern die ist halt immer allgegenwärtig und deshalb beschäftigen einen solche Sachen natürlich, die außen um einen herum passieren, noch mal mehr, als wenn man nur sagen kann, weißt du was, dann verziehen wir uns jetzt einfach.
Aber wie du sagst, also erst kommen die Panikattacken, aber dann versucht man schon, sich so ein bisschen zu konditionieren und zu sagen, es nützt ja nichts und wir haben jetzt eine Familie gegründet und Otto ist ein süßer Junge. Und
was können wir tun, um das genau so zu machen, wie wir uns das wünschen würden? Und das ist dann der zweite Schritt und der ist eigentlich der schönere natürlich, weil man da wieder einfach wieder viel mehr positivere Gedanken hat
super.
Und weil wir auch jeden Tag einfach dieses Glück nicht fassen können, was wir da haben. So, ne? Unser Sohn macht uns halt jeden Tag glücklich.
Und wenn dann die Kids auch alles weglachen, ne? Wo man sagt, wie geil ist das, wenn man
über
jeden Scheiß lachen kann.
Und so lange versuchen
wir
natürlich so viel wie möglich, auch in Corona-Zeiten und so. Ne? Wir haben wirklich so viel wie möglich weggehalten. Der hat das zum Glück gar nicht mitgekriegt. Und war dann auch noch super klein. Ne? Aber trotzdem merkt man ja auch Energie.
Stell dir vor, in der Klasse mit Maske und so, das tut mir so leid. Ebola, da ist ja sowas irgendwie richtig kaputt gemacht. Deswegen gibt es ja leider auch so viele Kinder jetzt, die Depressionen haben. Aber ein anderes Thema will ich gar nicht aufmachen, das Fass. Nun haben wir nicht nur eine Pandemie, wir haben Ukraine-Krieg, wir haben also gehabt, die Pandemie ist Gott sei Dank vorbei, wobei jetzt schon wieder ja so ein bisschen Panik geschoben wird, dass da eine neue Variante kommt, wo ich sage, Leute, bitte haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, bitte jetzt mal abrüsten und entspannt sein. Aber wir leben ja generell in einem gesellschaftlich sehr gereizten Klima, aufgrund eben auch der Vogue-Bewegung, aufgrund von vielen Meinungen, die aufeinanderprallen. Und was ich interessant finde, dass in Umfragen immer mehr Deutsche angeben, dass sie sich nicht trauen, gerade bei so Aufregerthemen ihre tatsächliche Meinung zu sagen. Und ich würde dich gerne fragen, auch ich glaube auch als Künstler oder Künstlerin ist es ja auch nochmal schwerer. Und das meine ich überhaupt nicht wertend. Es ist ja klar, wenn man eine Person der Öffentlichkeit ist, dass man dann sich schon überlegt, was lässt man nach außen dringen, weil man weiß, heute ist sofort ein Shitstorm da. Du kriegst sofort auf die Mütze, wenn du eine unbequeme Meinung hast, die eben nicht gerade dem Narrativ entspricht. Wie siehst du das? Ist das schon, dass man da auch aufpasst und lieber mal guckt, was man nach außen kommuniziert, oder sagst du dir, nee, so viel, ich will mir da keinen Maulkorb anlegen lassen und also ich habe halt da eine unbequeme Meinung und also das, glaube ich, ist generell ein Problem. Das glaube ich
das
schon.
Ja, das ist ja so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen eine Blickwinkelsache, ne? Ja, was ist, total, was ist denn eine unbequeme Meinung und was ist was ich meine ist, wo man immer so ein bisschen gucken, was ist denn, also ich mag schon so einen demokratischen Gedanken, was denkt denn die Mehrheit? So, wenn das aber nicht wenn das dann, was die Mehrheit denkt, der unbequeme Gedanke ist, dann finde ich das ein bisschen seltsam. Ja. So, ne? Und das nicht und nur wenige festlegen, was denn die bequeme Meinung ist. Also ich check das im Moment nicht.
Ich halte mich auch extrem zurück, sage ich jetzt mal,
sollte es eigentlich nicht geben, heiklen Themen so.
Ja, okay. Ich sag gleich mal ein Beispiel.
Und sag dann lieber, ich konzentriere mich einfach auf andere Sachen in meinem künstlerischen Schaffen, als
ist weil ja
ich
auch weiß, okay. Man es muss ja auch nicht.
Ich habe jetzt auch so ein Alter erreicht, ja, ne, und so, wo man auch mal milde walten lassen kann, klar, und sagen kann, man muss sich jetzt nicht über alles immer gleich so aufregen und man muss auch nicht alles kommentieren, man muss auch nicht, das ist zum Beispiel etwas, was ich immer mache. Ich gucke mir immer erst die Situation an. Egal zu welchem Thema. Und ich werde jetzt keins nennen, weil sonst machen wir Wespennest und so. Aber ich sage immer erstmal, weil man hat ja auch irgendwie haben anscheinend alle das Bedürfnis, sofort irgendwas zu irgendeinem Thema sagen zu müssen. Und ich denke so, lass erstmal abwarten. Wir gucken uns jetzt mal die Situation erstmal an in Ruhe und machen uns dann unsere Meinung, wenn wir meinen, eine haben zu können. Und dann kann man sie entweder äußern oder einfach für sich behalten. Mhm. Und das hält sich bei mir schon sehr die Waage. Und ich bin immer erstmal ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, schnell ein Urteil zu fällen.
Ich meine so generell auch diese Aggressivität, wie du schon sagst, dass man heute schnell auch dann so aufeinander einschlägt und sich dann in wie so ein Kesselflicker da das um die Ohren haut. Also ein Beispiel nenne ich jetzt mal. Das Thema Zuwanderung. Was für uns wichtig ist. Einerseits ist es wichtig, weil wir haben ein demografisches Problem. Natürlich brauchen wir Zuwanderung, aber es ist ja Fakt, dass da in den letzten Jahren vieles leider auch in falsche Richtung gelaufen ist. Und sobald du das ansprichst und also sagst, Leute, natürlich Zuwanderung bitte, aber wir müssen das ein bisschen anders kanalisieren. Wir müssen gucken, dass die viel besser integriert werden, dass wir eben Leute auch holen, die tatsächlich dann auch schneller auch in Lohn und Brot sind. Wenn du das ansprichst und sagst, da läuft vieles schief, dann bist du sofort in der rechten Ecke. Das fällt mir auf. Dann heißt es, das ist ja AfD-Jargon. Und wo ich sage, nee, sorry, das ist einfach nur kritisch. Und das sage ich als SPD-naher Mensch. Und das kann nicht sein, dass wir anno 2023 sowas nicht kritisch ansprechen können, ohne dass es sofort einen Shitstorm gibt. Also ich kriege jetzt keinen Shitstorm, aber das ist so ein Beispiel. Und das finde ich so traurig. Was geht denn da in deinem Kopf vor? Das ist so, es wird so schnell geframed. Weißt du, alles ist Kritik an der Koalition, an der Regierungspolitik ist gleich bäh. Das ist Nazi, das ist rechts, schämlich in die Ecke.
Ja, als gäbe es nichts anderes oder dazwischen. Ja. Also es ist ja im Moment ist sehr schwarz-weiß, ne?
Ja.
Und das entwickelt sich man immer mehr dahin, wo man denkt, so Moment, wir leben in einem großen Grau oder meinetwegen auch bunt.
Tja.
So.
Du, bunt ist ja auch toll. Ich meine, ich bin LGBTQ+-Mitglieder, darum geht's ja gar nicht. Und ich bin also.
Es geht darum, dass man, also ich habe das Gefühl, dass die Nicht-Differenzierung das Problem ist. Dass man sagen muss, okay, ich kann das gut finden und das nicht so gut. Deshalb bin ich aber nicht gleich das alles. Nice,
ganz genau.
So, und da
es
muss man
rausnehmen. Es gibt nicht nur Schwarz.
Dann auch rausnehmen. Ja, das ist halt so. Und das, da gebe ich dir recht. Da habe ich auch das Gefühl, dass das so ein bisschen so erzwungen wird quasi durch eben dann die Schelte, die man bekommt, wenn man bestimmte Probleme vielleicht auch nur anspricht oder mal zumindest zur Diskussion stellt, dass man dann gleich, ja, dann kannst du ja gleich einen Aluhut aufsetzen.
Ganz genau.
So, man denkt so,
so dieses Totschlagargument. Ne? Oder eben das Inflationäre mit Nazi. Das ist ja inflationär. Ja. Das ist ja also schlimm, weil das ist wirklich so ein schlimmes Kapitel unserer Geschichte und immer alle sind Nazis. Ich sage, oh Gott, also das ist ja eine Verniedlichung der Nazis.
Auch,
ne?
Also man muss auch vorsichtig sein, dass man, wie man das benutzt, ne? Weil das kann auch, weil wenn es inflationär ist, dann verliert es auch, ne? Und an Bedeutung, das sollte es ja nicht.
Zum Abschluss noch ein paar schöne Themen zu dir persönlich, lieber Sascha, so ein paar, weil wir wollen jetzt auch nicht so politisch werden, ne? Das ist ja immer so ein bisschen, wie du schon sagst, man sticht auch schnell ein Wespennest und gerade in unserer heutigen übererregten, sehr gereizten Gesellschaft.
Ich merke, das ist ja Wahnsinn, auf der Straße,
wie schnell auch,
das Gefühl, dass da auch alle so im Verkehr auch.
Ja, aber es
auch,
ist schade. Ich sehe es auch sehr mit, also es ist eine unglaubliche Anspannung, aber wir versuchen das alles wegzulächeln. Kannst du gerne und gut mit dir alleine sein? Genießt du das mal oder bist du eher ein Gemeinschaftsmensch?
Also ich glaube, ich werde immer mehr, nee, alleine nicht, alleine bin ich nicht so gerne. Alleine bin ich tatsächlich, also manchmal schon. Manchmal tut das
braucht
gut.
Braucht man auch mal. Ne?
Braucht so, man auch mal.
So
auch
eine
mal,
kleine Oase.
Also, so, und, aber wenn's so wenn ich es mir selber nehmen kann, wenn es erzwungen ist durch meinen Job, dann fühle ich mich einsam. Also ich war jetzt ohne meine Frau und meinen Sohn unterwegs und dann hatte ich so zwei Tage, wo ich so alleine dann im Hotel und nach irgendwas, was ich tagsüber gemacht habe, kam so alleine ins Hotel und das war schrecklich. Da habe ich mich wieder so wie früher gefühlt. Und da hatte ich noch keine Familie. So,
also es gibt dann Menschen, die sagen, das finde ich herrlich, ich lege mich einfach aufs Hotel.
Ja, das kann.
Schau Netflix irgendwas.
Ja, das stimmt, die Tage gibt's auch, aber jetzt gerade hatte ich zwei Tage, wo ich das fürchterlich fand. Da war ich auch schon zu lange weg, da waren es gleich vier oder fünf Tage und so, das ist eigentlich zu lang, so lange möchte ich nicht von meiner Familie weg sein, aber es ging nicht anders, als es so zu machen. Und da vermisse ich die dann und dann finde ich es dann fürchterlich. Und das ist auch, glaube ich, nochmal was anderes, da dann auch wieder, wenn man eine Familie, also wenn man ein Kind hat.
Ja, klar.
Und da kann man gar nichts gegen tun. Aber so, wenn ich es mir selber aussuchen kann und mal so einen Tag zu Hause habe, wo ich nicht in der fremden Stadt bin, sondern zu Hause, wo ich dann sage, die sind irgendwie ausgeflogen oder so und ich meine einfach dann so, ich kann jetzt mal wirklich nichts machen.
Und kannst du das dann auch mal nichts machen? Weil es gibt ja viele Menschen, die dann gehen sie in den Garten, puzzeln da rum oder machen irgendwas, haben ihren Heimwerkerkeller. Nee,
ich habe genug zu tun. Also ich habe wirklich, nein, ohne Quatsch, habe ich ja vorhin schon erzählt.
Ja,
ich habe eigentlich kein Wochenende und wenn dann so ein Dienstag mal mein Sonntag wird, dann ist das herrlich.
Aber zu tun meinst du jetzt einfach kreativ, eben auch mit deinen ganzen Projekten?
Ja, mit den Projekten, auch, vor allen Dingen auch das jetzt, ne, Promotion machen und so, wir sind ja nur unterwegs das ist wirklich krass gerade, aber schön auch, ne, also es ist ja für was Tolles, aber man merkt das schon und dann genieße ich schon mal und wenn es ein halber Tag ist, das kann ich dann schon. Da kann ich dann ja einfach auch mal so rumdödeln.
Und einfach dann auch die Seele baumeln lassen und Gedanken auch mal schweifen. Oder ist das dir auch dann nicht
das
so?
Das mache ich auf Fahrten.
Okay.
Das mache ich auf Fahrten. Zu Hause mache ich tatsächlich, dann mache ich die Glotze an und lenke mich ab und so. Weil das Ding ist ja so lange, ich muss auch das Telefon dann weglegen, weil dann soll mich bitte auch niemand, keine WhatsApp schreiben, weil ich bin so ein Suchtlappen.
Ich muss das nehmen
und so.
Das ist TikTok ist der Albtraum. Den muss man löschen, weil ich merke das jetzt auch. Also wenn du bist in so einem Algorithmus gefangen und einerseits bist du fasziniert, aber du kriegst schlechte Laune. Du kriegst irgendwann automatisch schlechte Laune, weil das auch so viel Sachen sind, wo du sagst, warum schaue ich mir das jetzt eigentlich an? Und trotzdem finde ich es irgendwie geil auf eine bescheuerte Art und Weise. Ja, aber das ist so eine ganz merkwürdige Energie,
die darüber kommt. Ich kann die roten Punkte nicht haben. Ich habe sie nicht alle. Solange die roten Punkte in der Ecke, die dann wo 1, 2, 3, 4, 5 oder so draufsteht, wenn bei WhatsApp oder irgendwas, wo dann rote Punkte sind, Mails oder so, wenn da rote Punkte sind, muss ich das aufmachen und gucken, dass das wieder weggeht.
Das habe ich Gott sei Dank bei mir gar nicht aktiviert, das ist gut. Was war im Rückblick die bisher radikalste Entscheidung, die du in deinem Leben gefällt hast? Wir alle müssen ja auch mal uns wirklich entscheiden und auf eine Karte alles setzen oder uns auch mal von Menschen trennen, von Dingen. Gab es irgendwas sehr Radikales in deinem Leben, wo du sagst, das war schon ein Einschnitt oder eine sehr radikale
Entscheidung? Ja, ich habe mich mal von einem langjährigen Partner getrennt.
Geschäftspartner,
genau. Mhm. Und das war keine leichte oder einfache Entscheidung. Gar nicht so, sondern es gab so eine schräge, auch emotionale Abhängigkeit, weil ich auch so ein loyaler Mensch bin und so und das dann viel zu lange in den Vordergrund gestellt habe. Dass ich eigentlich schon lange wusste, das kann eigentlich nicht mehr lange gut gehen, aber es halt irgendwie ignoriert habe, weil ich eben halt da so meine Problemchen
mit hatte. Ein auch wahrscheinlich ja. bist, ne? Und das, das nicht auch so schnell Leute loslässt.
Genau. Und das war echt ein taffer Weg dahin und so. Und dann, als es dann passiert ist, war es so erleichternd, wie kaum etwas in meinem Leben.
War aber wahrscheinlich auch so diese Vermengung aus Job und aber auch privat. Wahrscheinlich
ja, natürlich.
Man hat eng zusammengearbeitet ja. ne, und war sich auch privat sympathisch. Das macht es ja umso schwerer.
Dann. Genau. Und das sind, finde ich, die schwersten Sachen. Und das war aber danach wirklich dann unfassbar erleichternd. Also ich glaube, man kann wirklich so bei so ein paar Sachen sagen, gerade wenn sie einem, glaube ich, besonders schwer fallen, wenn es dann passiert ist, dass man dann so eine richtige Last spürt, die nicht mehr da ist.
Schlummert in dir noch ein großer Traum, den du dir noch verwirklichen möchtest? Weil, also ich kann mir vorstellen, du hast dir schon viele Träume erfüllt in deinem Leben, du hast schon wahnsinnig viele coole Sachen erlebt, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wäre schon nice, das wäre toll, wenn ich das noch irgendwie machen könnte?
Da gibt es noch einiges, aber das ist ja eigentlich, traue mich immer nicht zu sagen, weil ja die Leute sagen, der hat doch schon alles, jetzt auch noch Wünsche äußern, der kann sich also kann sich gar nicht zurückhalten. Nein, also es gibt noch so diesen Lebenstraum, glaube ich, also so wo meine Frau und mich das Leben irgendwann noch hinführt und also an einen Ort, den wir noch nicht rausgefunden haben, welcher das ist, aber wie er ungefähr aussieht, haben wir uns schon so ein bisschen ausgemalt. Das ist die Bank. Das ist die Bank vor dem Häuschen mit dem Weinberg und einem Gewässer da irgendwie dahinter. So, das ist so, dann ich glaube, bei sowas also möchte ich den Weinberg
verlieren früher oder später.
Irgendwann wahrscheinlich schon. Aber so, jetzt gerade so in der nächsten, wir haben ja dieses Kinderbuch gemacht und jetzt gibt's dazu ein Hörspiel, das schon so krass ist, dass jetzt Schauspieler und das, was wir da erschaffen haben, jetzt einsprechen und so. Und ich könnte mir noch vorstellen, also wenn man jetzt wirklich, wir haben ja damals schon so rumgesponnen, grenzenlos. Das Schöne ist ja im Brainstorm, dass es eigentlich grenzenlos sein darf. So. Und dann haben wir natürlich gedacht, so, boah, wenn irgendwann mal da eine Animationsserie bei rauskommt, dann wären wir total happy.
Why not?
Und das Musical oder die Musikshow. Die musikalische, irgendwie sowas.
Große Kindertour. Das gibt eine Filmreihe, wie die Schule der magischen Tiere oder sowas.
Ja. Immer her damit.
Wunderbar. Was war das mutigste, / verrückteste, was du in deinem Leben bislang getan hast? Weil wir alle.
Ich wollte mal mit dem Fallschirm springen.
Ja, du wolltest es jetzt
nicht. Nein, und ich doch, das zählt.
Du bist mal betrunken Auto gefahren. Das hast du auch als Teenager.
Ja, das war so eine
Jugendsünde.
Ja, das war dumm. Da bin ich auch fast gestorben. Deshalb wäre es irgendwie so. Ja, das war ganz schlimm. Und ich habe den Rucksack, den Fallschirm schon aufgehabt und habe auf das Flugzeug gewartet. Das Flugzeug kam dann auch, nachdem es ein paar andere Leute abgeworfen hatte. Und dann sagte er, dann kam der Pilot da raus, oder der Fallschirmcoach da. Und er hat gesagt, nee, leider heute können wir nicht mehr raus, das Wetter ist zu schlecht. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Zeichen. Deshalb werde ich das nie, ich würde niemals Bungee jumpen oder so.
Also du hast dann gesagt, nee, das wollte es nicht sein. Das war wahrscheinlich mega aufgeregt.
Ja, total. So, ich hätte es auch gemacht. So.
Und jetzt, nee, okay.
Weil ich da schon irgendwie geil drauf bin.
So, aber nachholen ist jetzt, das ist für dich ein Zeichen.
Nee, ich kann auch nicht mehr. Ich kann auch nicht mal mit meinem Sohn beim Schaukeln zugucken. Doch, das ist ganz peinlich. Ein Schaustellerkind zur Hälfte zumindest.
Du kannst keine Achterbahn
fahren. Ich bin früher Karussells auf dem Seitending rückwärts mitgefahren und so. Und heute, ich kann kein Kettenkarussell mehr.
Mir
wird schlecht und schwindelig.
Aber Achterbahn kannst du, ne?
Achterbahn geht. Und wenn es nicht so eine gleichbleibende Bewegung
ist. Nein, das musst du so hoch und runter. Und das finde ich nämlich geil. Aber ich bin bei dir. Also Karussell, auch von wenn es 3-4 Bewegungen
sind. Wir waren jetzt in Disneyland. Ja. Wir waren in L.A. und waren in Disneyland und im Universal Park. Und ich habe bei den meisten Rides, das sind ja auch noch so 3D-Dinger.
Ja,
also total
Transformers und solche Geschichten.
Gebrainwashed wird. So wurden Transformers und so. Und dann habe ich beim Harry Potter Ride.
Das ist doch
geil. Der war so crazy.
Oder du denkst, du sitzt auf dem Besen.
Ja,
für die, ne, mit dem Schloss und das ist, aber da wird einem wirklich so dizzy, aber ne?
Du, da wurde mir richtig, die letzten Meter musste ich mit zuen Augen dadurch.
Noch ein paar philosophische Fragen. Stellst du dir im Alter von Anfang 50 immer noch mal die Frage ganz gezielt, was will ich im Leben und wo stehe ich gerade? Weil ich erinnere nochmal an deinen Burnout, da war ja auch nochmal so, da war ja der erste Einschlaf, wo du merktest, irgendwas läuft jetzt hier nicht so, wie es laufen soll. Es hört sich ja alles toll an, aber stellst du dir ganz bewusst manchmal so die Frage, läuft das jetzt bei mir? Bin ich happy? Wo will ich hin? Oder läuft es einfach so gut, dass du dir das gar nicht stellen musst?
Nee, das ist ja, ich glaube, das Problem von Künstlern und Kreativen ist, dass sie sich auch immer selbst in Frage stellen. Weil das ist auch ein großer Motor, nicht unbedingt Motivator, aber immer ein großer Motor, so, ne? Und
auch das Hadern immer mal.
Das Hadern, bin ich, und auch immer, das Einzige, was ich wirklich gelernt habe aus diesem Burnout, ist nicht, dass ich immer auf mich aufpasse und dass ich bloß keinen mehr kriege, sondern dass ich ihn zumindest erkenne, wenn er vor der Tür steht. und dann versuche, dem irgendwie entgegenzuwirken und nicht so viele schlechte Gedanken zuzulassen, aber so immer wieder zu fragen, sich selbst zu hinterfragen, das kommt auch aus dieser Phase, dass man immer mal wieder kurz stehen bleibt, man guckt, ist alles in Ordnung, ist alles cool, was kann ich besser machen, was kann ich ändern oder was will ich noch und so, das ist schon fast ständiger Begleiter.
Also
und
gehört
das,
dazu.
Das treibt mich aber auch an, weil wenn ich entdecke, nee, das ist es gar nicht, was ich wirklich will, dann muss ich rausfinden, was will ich denn eigentlich und dann kann ich das machen. Und das ist natürlich, das passiert ja nicht, indem ich mich hinsetze tatsächlich an einen Tisch und dann überlege,
das passiert,
was mache ich denn jetzt? Sondern es ist dann, das ist ja, man kann ja auf mehreren Ebenen denken gleichzeitig. Klar. Nicht, ich kann kein Multitasking, aber ich kann auf gleichzeitig auf mehreren Ebenen denken.
Nun erlebe ich dich als sehr friedlichen, sehr sympathisch, also friedlich im positiven Sinne, ne? Also es wird ja auch mal schnell, ach, wie friedlich ich bin, kann aber auch ganz schön, ich kann mir vorstellen, du hast auch Power ohne Ende, aber was bedarf es denn, dass ein Sascha mal so richtig pratzig und richtig sauer wird? Also dass du sagst, so jetzt mal Schluss hiermit lustig, in your face.
Also das, entweder es ist so chinesische Wasserfolter, immer das gleiche Ding, was auf mich einprasselt, das jetzt von einem Menschen kommt oder eine Situation ist oder so. Oder es ist eine zusammenhangslose Zusammenstellung aus verschiedenen, also es kann auch der Falsche abkriegen. Wenn es dann die Frau am Flughafen Schalter ist, die
manchmal
Scheißnacht gehabt, Dingsbums, dann viel zu früh und gar keinen Bock darauf, wo ich da hinfahren muss und so, ne? Und sie kann, und dann muss sie mir noch sagen, der Flug hat leider Verspätung und so, da raste ich nicht aus. Aber da es gibt schon so also eine Verkettung von unglücklichen Umständen, die dazu führen können, dass ich dann beim 10., der mir dann entgegenkommt, dass der es dann erwischt.
Aber es ist
und
dann
ich muss mich dann nachher entschuldigen und sagen, sorry, das ist wirklich nicht, das hat gar nichts mit dir zu tun. Da ist einfach, heute war einfach doof.
Auch menschlich, ne? Aber so, dass du vielleicht auch mal im Straßen, also ich merke manchmal, dass ich im Straßenverkehr, das ist natürlich jetzt auch nichts, eine weltbewegende Geständnis, das geht ja vielen so, dass man da auch manchmal zum Tier werden kann. Aber
meine Frau hat Autotourette, das hilft total. Die, nein, die kann einfach schimpfen, die schimpft einfach wie ein Rohrspatz. Und das hilft mir dann auch.
Herrlich.
Also total therapeutisch. Man muss das mal machen. Man muss ja nicht direkt jetzt Fenster aufmachen und die Leute beschimpfen, sondern einfach nur für sich im Auto einfach so hier du und dann das befreit ungemein.
Wenn du auf dein Leben zurückblickst, was waren da für dich die essentiellen Schlüssel, die ja vielleicht auch Weggabelung, die man nimmt, dass man heute, wo du jetzt hier sitzt, sagen kannst, ja, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Also das läuft so, wie ich mir das immer gewünscht habe. Was würdest du sagen, sind da essentielle Dinge, die man versuchen sollte, auf den Weg zu bekommen, um das sagen zu können? Ja, weil es ist ja immer das Leben ist eine Reise und voller Unwegsamkeiten, voller Überraschung, positiver, negativer Natur sind viele Dinge, die da zusammenspielen.
Ja, ich könnte jetzt, es gab so ein paar Entscheidungen in meinem Leben, wo ich glaube, dass die dazu geführt haben, dass ich das jetzt heute sein kann, was ich bin. Menschlich, Karriere, alles. Eins war zum Beispiel den Punkt, nachdem ich im Berufsinformationszentrum war und gemerkt habe, wenn ich Kapitän werden will, dann muss ich Abitur machen oder ich muss einen 20 Jahre langen Umweg gehen.
Oder du wolltest auch Kinderarzt werden, glaube ich.
Ne? Ich wollte Kinderarzt werden, dafür brauche ich auch Abitur.
Ja.
Aber als ich im BITS war, da war ich so abgefuckt von meiner Schule und hatte überhaupt keinen Bock mehr und wollte halt gehen. Klar. So, und bin ich da hingegangen und geguckt, was kann ich denn machen mit mittlerer Reife, so. Und dann wollte ich Masseur werden. Hab gedacht, ich kann doch gut so mit den Händen, so. Und dann durfte ich da, die Ausbildung durfte man aber erst mit 22 beginnen. So, nicht mit 16. Ja, war damals so. Und dann dachte ich, das geht dann auch nicht und so. Ne? Und da dann zu sagen, ich glaube, dann mache ich lieber Abitur zu Ende. Nicht wegen der Schule, wegen des Abiturs selber, sondern wegen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, mich da durchgebissen habe und es dann am Ende geschafft habe. Ich glaube, darum geht's. Es ging gar nicht, es ging darum, dieses Ziel zu erreichen, um mir selbst zu beweisen, ich kann das und ich bin nicht zu doof, sondern ich bin nur zu faul. Und das war dann das war ein wichtiger Punkt. Bis heute, das hat mich jahrelang noch in meinen Träumen verfolgt, dass ich das Abitur nicht schaffe. So, weil das ja sowas ist, auch aus der Gegend, aus der ich kam. Meine Mutter hat damals so viel gekämpft dafür, dass ich überhaupt aufs Gymnasium gehen durfte, weil ich ja aus der sozial schwachen Gegend kam. Da wollte man mich natürlich mit meinen Freunden auf die Hauptschule schicken und so. Und das war auch damals, heute sind die Chancen auf jeden Fall besser. Und damals hieß es, ja, warum? So, ne, der kann doch mit auch da hingehen, wo er hingehört, so ungefähr. Und meine Mutter musste dann dafür kämpfen, dass ich aufs Gymnasium. Deshalb hatte ich natürlich immer auch, hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, hätte ich das nicht geschafft, auch meiner Mutter gegenüber, weil sie so gefeitet hat dafür.
Ja.
Und dann natürlich dieser Zufall, für den ich nichts konnte, und natürlich der Part, wo aus dem quasi aus dem großen Erschöpfungszustand ein neues Leben entstanden ist.
Wo du die Notbremse gezogen hast, und das war genau richtig. Viele ziehen sie nicht.
Und meine Frau, dass ich dann meine ganzen, alles, was ich mir so vorgenommen habe, niemals zu heiraten, niemals Kinder zu kriegen, und so.
Das Leben kommt immer anders.
Bin ich sehr froh über den Moment, als ich mit meiner Frau bei der, wo es auch echt hakelig lief, bis wir dann uns mal sagen konnten, ich dann in einem Moment westfälischer Romantik gesagt habe, das ist es doch jetzt, oder? Ja. Und sie meinte, ja, ich glaube, das ist es jetzt. Und da wusste ich in dem Moment, die Frau werde ich heiraten. Und das war wichtig. Für mich, für meine Entwicklung.
Hast du ein Lebensmotto oder vielleicht Lebensmottos?
Nee, ich habe so ein eindeutiges nicht. Ich glaube, man muss auch immer, ich ein bisschen immer so mit dem Flow gehen. Also ich glaube, dass, weil wenn man sich zu lange daran aufhält, was mir wirklich auch manchmal schwerfällt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich aber zu lange damit aufhält, sich über Sachen aufzuregen, die einen vielleicht selber gar nicht so ausmachen oder über das, was andere tun oder wie auch immer. Ich glaube, dass es vernünftig ist, zu versuchen, erstmal für sich und dann, wenn man das für sich schafft, dann schafft man es auch für die, die in der nächsten Umgebung sind und dann auch vielleicht für noch mehr Menschen irgendwie ein gutes Surrounding zu schaffen. Und damit meine ich jetzt nicht finanziell, sondern einfach so mental eine vernünftige Lebensqualität hinzukriegen. So, ich bin immer noch dabei, ne? Also es ist nicht so, dass mir das gelingt.
Das Leben ist sondern ein ständiger Prozess.
Ich will, das ist das, was ich aber schon seit über 20 Jahren, ach, noch länger, seitdem ich habe mal als Jugendlicher an die Decke gestarrt, eine Woche lang. Ich lag eine Woche lang
im Bett. Ja, du hattest doch eine Sinnkrise. Das kann man auch in dem ersten Podcast nachhören, weil das fand ich sehr spannend, dass du wirklich mal, du hattest als Kind mal eine richtige, so eine Lebenskrise.
Ja, eine richtige.
So, hey, das Weltall ist so unendlich, so kann doch nicht sein.
Was liegt denn da? Und,
das kann, macht doch alles keinen Sinn.
Da ist kein Sinn. Ja, also der frühpubertierende.
Ja, aber egal.
Ja, noch keine Haare am Sack, aber.
Aber über die Welt philosophieren, über die Unendlichkeit des Weltalls. Herrlich. Nein, also, so. Mottos ist nicht so deins, dafür ist
ach,
das Leben
seid lieb
so.
Zueinander, Leute. Ja, irgendwie, du. Ich glaube, dass.
Ja. Ist doch nicht.
Und wie gesagt, ich finde, so sich, das, was ich von meinem Freund adaptiert habe, ist keinen Scheißwein mehr trinken. Und arschlochfreie Zone um sich.
Wunderbar.
Schaffen.
Wenn du deinem 18-jährigen Ich einen Rat geben könntest, was würdest du dem 18-jährigen Sascha vielleicht als Marty McFly ins Ohr flüstern, ne? Zeitreise?
Ah, ich würde ihn tatsächlich, das darf man ja nicht, ne? Wegen Butterfly.
Ich weiß, so, ne? Ganz schlimm, fürchterliche Auswirkungen.
Nee, was nicht fürchterliche Auswirkungen hätte, ist, glaube ich, dass ich mir gesagt hätte, jetzt lern endlich das Instrument, das du lernen willst. Weil das habe ich nie so richtig getan.
Klavier war das, ne?
Oder? Ja, ich habe mal Orgelunterricht gehabt, aber ich hätte gesagt, Alter, lern Klavier oder sowas. Lern Tasteninstrument, damit du noch besser und noch schneller komponieren kannst. Weil ich kann so ein bisschen Gitarre spielen, aber es reicht auch nicht, um mich damit auf eine Bühne zu stellen und so. Das finde ich eigentlich ganz traurig. Und das ist meine größte Beschimpfung an mich selber, ist, dass ich zu faul war, mir das draufzuziehen. Mittlerweile bin ich mit mir ein bisschen mehr im Frieden, weil ich denke, ist nun mal so. Hast halt nicht gemacht, muss jetzt auch nicht sauer auf dich sein, du machst auch,
es
ne, du
wäre ja vielleicht sogar jetzt sogar möglich, aber ich glaube, es ist natürlich leichter, wenn du als Teenager irgendwie ein Instrument lernst.
Nee, das ist total Bock drauf. Aber das würde ich mir als 18-Jähriger sagen, Alter, mach mal ein bisschen mehr, gib mal ein bisschen mehr Gas.
Sascha, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein neues Album. This is my time, this is my life, out now. Und auch ganz viel Erfolg für die Tour, die im November geht's
November
los.
November geht's nochmal los, November. Ja.
Und ja, man hört's und sieht's ja, du hast so viele Projekte und wer weiß, ob es nicht tatsächlich ein Universum von dem Kinderbuch dann gibt, ne, mit irgendwie eigenen Shows, Live-Shows und Filmen. Schauen wir doch mal, was da kommt.
Ja, das hat schon.
Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.